Herzlich willkommen, liebe Actionfreunde, zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Martial Arts Fans da draußen, die über Kung Fu Filme zu Experten chinesischer Volkskunde geworden sind. Ich bin euer Volkskundler Sergei aus der Bratwursthauptstadt Nürnberg und an meiner digitalen Seite der Schweizer Volkskundler Dominik aus dem Kanton Baselstadt. War das richtig?
Kreuz falsch. Kanton Basel-Land. Land.
Kanton Basel-Land.
Ist doch alles grün da draußen, okay, Sergei. Jetzt. Ist doch alles grün hier.
Auch, okay, gut, dass ich dich habe. Ich lerne so viele tolle neue Dinge drauf.
Ich lebe einem, über die Schweiz. Mit den leicht verdrehten Worten des Präsidenten der Amerikaner zu sagen, ich lebe in einem Waldkanton.
Ach so.
Ist überall Wald.
Mensch, jetzt nehmen wir mal ein schönes neues Thema auf. Ich freue mich richtig auf unsere heutige Besprechung. Heute widmen wir uns mal einer kompletten Filmreihe.
Yes.
Und allem dem drumherum, was sich da so ergeben hat.
Yes.
Eine Filmreihe, die zu der, glaube ich, jeder Actionfan ein bisschen was sagen kann. Jeder ernst gemeinte Actionfan, der was auf sich hält. Bevor wir dazu kommen, erstmal ein diesmal auch themengerechtes Quiz. Ich habe für dich hier einen Film aus den 80ern, ein sehr lokaler Film, in dem sich ein Boxer und ein Karateka zusammentun, um einen lokalen Drogenring auseinanderzunehmen. Ich sag mal, ein Mittelgewichtsboxer und ein Karateka, der eigentlich ein Taekwondoka ist, aber es gerne als koreanisches Karate ausgibt.
Okay.
So. Und damit werden wir auch schon mal eigentlich ein Thema auf die Fresse hauen. Mit dem vielleicht größten chinesischen Volksheld nach Wong Fei-Hung, nämlich Meister Ip Man persönlich. Um den soll es heute gehen.
Yes.
Meister Ip Man, bekannt als, auch beworben auf all den DVDs, beworben als der Meisterlehrer von Bruce Lee. Dadurch ist er jetzt quasi einer breiteren Personengruppe bekannt geworden. Vorher war ja Ip Man eher ein Begriff, den kannte man nur, wenn man Bruce Lee-Fan ist oder Wing Chun betreibt. Dann ist Ip Man einem vielleicht ein Begriff, aber ansonsten ist das kein Name. Bis 2008, seit 2008, kennen auch Kung-Fu-Fans den Namen, also Kung-Fu-Film-Fans. Da ist der Name gang und gäbe. Wie war deine erste Begegnung mit Ip Man?
Meine allererste Begegnung, die war schon noch ein bisschen früher, denn ich habe damals aktiv für ein paar Jährchen Wing Chun betrieben. Das heißt, der Name war mir schon geläufig. Dann mein Sifu, den ich damals hatte, der hat mich ein bisschen informiert über auch die verschiedenen Wing Chun-Stränge, die es damals gab. Das ist eine ultra komplizierte Geschichte. Da gibt's, wenn ihr mal Wing Chun googelt, dann findet ihr Wing Chun in den verschiedensten Schreibweisen mit einem V, mit einem TS, mit einem unglaublich. Und das gibt's, glaube ich, oder gab es zumindest, ich glaube, 4, 5 verschiedene Assoziationen, also Clubs, Vereine, Verbände. Und jede hatte einen kleinen Unterschied zu anderen. Entweder man steht ein bisschen tiefer oder der eine Sunim Tao Part wird ein bisschen anders ausgeübt, der Ellenbogen vielleicht noch ein bisschen weiter innen und so weiter und so fort. Oder, Sergei?
Durchaus, ja. Also meine erste Begegnung mit Wing Chun war eine sehr unbewusste. Also ich habe mal anfangen wollen, Kampfsport zu machen mit 18. Und da gab es die Kampfsportschule, die es dort gab in Ansbach. Die bewarb nicht Wing Chun, die bewarb einfach nur schlicht und einfach Kung Fu. Und ich dachte, hey, cool, probiere ich mal aus, dieses Kung Fu ist doch mein Ding. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Kung Fu ein sehr, sehr, sehr breit gefächerter Begriff ist, der nicht einmal unbedingt Kampfsport beinhalten muss. Das heißt ja eigentlich nur etwas durch harte Arbeit erarbeitet.
Genau,
ist.
Genau.
Aber trotzdem, im westlichen Raum wird anstelle von Wushu eher Kung Fu verwendet für alle Kampfkunststile. Und das kann ja alles Mögliche sein. Nördliche Stile, wo man viel rumspringt und hohe Kicks treibt, oder eben südliche Stile, wo man eher geerdeter steht und direkter zuschlägt. Da gibt's, keine Ahnung, Drunken Boxing, Sui Quan, Shaekwan, ja, die Schlangenfaust, ja, und, ja, und die Windbeflügelfaust und die Königsanbeterin und das ganze Tierreich.
Ja, da gibt's doch den Affenstiel, gibt's doch auch noch, oder? Den Affenstiel gibt's, oder?
Ja, ja, Monkey Fist.
Ja,
Monkey Fist,
ja, das gibt's.
Und Tiger Claw.
Das ist als ich das gehört habe, ich bin gestorben vor Lachen. Das ist das wirklich alles ja in irgendeiner Form. Das ist nicht nur aus Out for a Kill mit Seagal zu sehen. Das gibt's ja auch wirklich. Nur du kannst nicht die Wand hochklettern, aber das Zeug gibt's in irgendeiner Form wirklich. Und das habe ich brutal fasziniert.
Das Zeug gibt's in einer Form wirklich, aber das eine ist breiter ist mehr verbreitet als das andere. Also man findet heutzutage mehr Wing Chun Schuhen, als du Drunken Boxing Schuhen, yeah, findest, weil bei Drunken Boxing kann sich fast jeder denken, okay, warum soll jetzt ein Polizist, der Selbstverteidigung lernt, jetzt wie ein Besoffener rumtorkeln? ja, wie gesagt, es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich in dem Kung-Fu-Unterricht irgendwann gerafft habe, dass wir einen konkreten Stil ausüben, der jetzt nichts mit dem zu tun hat, was du in vielen anderen Kung-Fu-Filmen gelernt hast, sondern es ist eben das Wing Chun, das hast du irgendwann mal festgestellt. Lustig war, dass ich mit einigen mit Studenten gesprochen habe, die schon ein Jahr drin waren und immer noch nicht gerafft haben, dass sie Wing Chun machen, sondern nur Kung Fu. Also das gab's auch. Also und wir haben übrigens das Klasse, so habe ich es auch kennengelernt, Wing Chun mit W und CH.
Ja, genau, ich auch. Ja.
Wing Chun. Später habe ich festgestellt, dass es gerne, also wenn du wirklich im Verein bist, da wo ich war, das war kein Verein, das war eine Kampfsportschule, die auch Boxen, Kickboxen und eben auch Kung Fu angeboten hat. Und es war alles ohne Verein. Und aber wenn du bei der EWTO bist.
EWTO, genau. Ja, ja, ja.
Genau, die hat hier auf der Schreibweise Wing Chun mit TS. Macht sich auch als Abkürzung, als Akronym besser, weil sonst hast du ein WC, das Klosett.
Ja, nicht so schlimm.
Kommt auch nicht so cool. Jedenfalls, aber schon längst bevor ich Wing Chun angefangen habe, war mir der Name Ip Man schon ein Begriff durch Bruce Lee-Dokumentation. Ja. Das fand ich immer sehr interessant. Also den Namen kannte ich schon, die Person kannte ich. Und trotz alledem, als ich in unserem Liquid Love Forum mal durchgestöbert habe und auf eine Kritik zu einem Film namens IP Man gestoßen bin, dachte ich, was soll denn das sein? Ja, ich hätte es besser wissen müssen, aber mir war die Schreibweise Ip Man nur ohne Y nicht geläufig zu dem Zeitpunkt. Ich kannte sie nur mit, ja, Y, so wurde das in den Dokumentationen, ja, geschrieben. Scheinbar ist aber Ip Man die richtigere Schreibweise, so wird es auch international in vielen Ecken beschrieben. Also trotzdem habe ich oft noch Ip Man mit Y gelesen. Für mich ist Y die richtige Schreibweise.
Für mich auch. Genau gleich. Genau, wir sind da genau gleich erzogen worden.
Jedenfalls habe auch ich den Fehler gemacht und den Titel als IP Man gelesen. Und normalerweise, ich sag mal, wenn ich nicht schon Wing Chun betrieben hätte, eventuell hätte mich der Film nicht so sehr interessiert, wie eben durch die Tatsache, weil ich eben schon 2 Jahre Wing Chun gemacht hatte, da hat mich das richtig interessiert. Da dachte ich, das muss ich jetzt sehen. Den Film muss ich mir anschauen.
Da kann ich dir sowas von beipflichten. Das war bei mir genau gleich. Ich glaube, Ip Man 1 kam zu einer Zeit ins Kino, das war, glaube ich, 2008. Damals habe ich noch meinen eigenen Filmblog betrieben. Und hat sogar ordentlich Traffic und habe dann gerade so eine Phase gehabt, da habe ich versucht, meinen Lesern viele neue, coole Trailer zu präsentieren. Und ich glaube, Ip Man war damals darunter. Und ich so, hey, cool, wie geil ist das denn? Endlich kommt der Wing Chun-Film raus. Denn als ich habe ein paar Jahre früher Wing Chun betrieben, so bis 2004, 2005 rum. Und ich habe damals versucht, was zu finden über Wing Chun, richtiger Wing Chun-Film. Es gab einen mit Michelle Yeoh.
Den 94, glaube ich, der hieß einfach ganz dezent.
Ja, irgendwas, aber das war ein ganz, ganz schlechter Film, also für mich nicht ansehbar. Und
es gab auch in den 80ern einen, den habe ich nicht gesehen, aber den ich gesehen habe, das war in den 70ern, 78 gab es einen Film namens Warriors 2 mit Casanova Wong und Sammo Hung.
Casanova Wong.
Und dort hast du, so heißt er, Casanova Wong. Die haben tolle Namen.
Ja, toller Name.
Den Film hast du wirklich, ich fand es erstaunlich, so einen uralten Schinken zu sehen. Normalerweise, wenn du so alte Kung-Fu-Filme siehst, siehst du halt irgendwelche Allerweltsbewegungen, die du halt aus anderen Kung-Fu-Filmen kennst. Aber in dem Film hast du plötzlich etwas erkannt. Du erkanntest, hey, Moment mal, das ist die erste, die kleine Idee, die Sie in den Taubraum, genau, ja, die sie dort gerade ausführen. Ja, ey, mich hat das voll fasziniert. Also da war wirklich sehr viel authentisches Wing Chun dabei, wie ich es auch aus dem Training kannte. Das wurde dann gemischt mit anderen Stilen, also die Leute der Casanova Wong musste sich dann mit irgendeinem aus der Königsanbeterin-Stil mit dem rumschlagen. Und es gibt eine Stil, die habe ich nicht vergessen. Dieser Königsanbeter-Stil-Typ, der ist auf alle Vieren gegangen, hat sich nicht mit den Handflächen auf den Boden abgestützt, sondern mit seinen Handrücken die Finger nach außen, und so ist er zu seinem Gegner, zum Casanova Wong, vorgekrabbelt, irgendwie ein paar Meter lang, nur um wieder aufzustehen, um loszutreten. Das war so Banane. Ich musste lachen.
Darf ich fragen, Sergei, du hast Wing Chun betrieben. Wie würdest du den Stil eigentlich beschreiben?
Den Stil, typisch für südchinesische Stile, sehr geerdet, sehr bodenständig, sehr direkt und sehr ineffektiv.
Okay.
Das ist das, was ich jetzt nach 10, 12 Jahren Kampfsporterfahrung so rückblickend sagen würde. Damals war ich ein riesengroßer Fan von Wing Chun. Das war, wenn man Anfang 20 ist, so, dann braucht man irgendetwas, womit man sich identifizieren kann. Auch eine Sache, die jetzt irgendwie nicht jeder Mensch kennt, sondern etwas, wo du so ein bisschen der missionieren kannst, ne? Wo du etwas, was nur du kennst, vielleicht noch eine kleine eingeschworene Gruppe, in der du dich dann zurecht fühlst, aber wenn du dann nach draußen, in die Welt nach draußen kommst, dann kannst du ein bisschen prahlen, was du da machst und was du da kannst dann von Geheimtechniken schwafeln, im Chum macht man so, da machst du alles direkt und da gibt's kein Viertelfanz und bla bla bla. Aber ich habe jetzt in der Zeit noch danach noch viel anderes gemacht. Boxen, Kickboxen, Jiu-Jitsu und ich höre auch viele Podcasts von versierten Kampfsportlern, und es hat sich tatsächlich herauskristallisiert, dass Wing Chun zusammen mit vielleicht auch Taekwondo und Aikido zu den eher ineffektiveren Kampfkunststilen zählt. Also die sind vielleicht, die haben hier und da, haben sie so ihren Wert, aber im Grunde ist es nichts, was man wirklich jemanden ernsthaft so andrehen kann, empfehlen kann, wenn man sagt, du willst dich ernsthaft selbst verteidigen, da musst du Wing Chun lernen. Da sage ich ganz klar, nein. Selbst mein Wing Chun-Lehrer, den ich hatte, auch er hat ganz, ganz demütig und ganz realistisch zugegeben, pass auf, im Wing Chun, da hast du irgendwie 95% hast du sehr Show. Also die meisten Techniken, die du dort hast, die sind für eine Show. Die sehen vielleicht gut aus und die macht man, weil es den Stil ausmacht, aber du kannst es nicht ehrlich verwenden. Nur so ein paar, zwei, drei Sachen, die es dort gibt, die kann man tatsächlich ernsthaft gebrauchen.
Also, das ist witzig, ich habe das. War seine Meinung. Den Showfaktor bei Wing Chun sehe ich nicht. Das ist keine schöne Kampfkunst. Da hast du keine super coolen, ein super cooler Stand, ein Kampfstand. Das ist alles sehr, ja, schweizdeutsch gestabig, ja. Bisschen sehr, man sagt, man redet von den klebenden Händen und so weiter. Aber wenn du mal im normalen Kung-Fu-Stand bist, das ist das schon sehr uncool eigentlich. Und die eigentlichen Techniken mit Ellbogen, das ist alles sehr direkt. Ich finde es überhaupt nicht schön anzuschauen. Aikido ist schön anzuschauen.
Ich weiß, was du meinst.
Wenn wir vom Show-Effekt reden. Und deswegen, für mich, ich finde das so schwierig zu beurteilen, was ist effektiv und was ist nicht effektiv. Wir wissen, seit es MMA gibt, dass alles scheiße ist, was irgendwie ein klassischer Martial Arts eigentlich ist.
Traditionell ist.
Oder ja. Vielleicht, ich bin zwar noch der Meinung, dass Boxen, klassisches Boxen, wohl das einfachst zu erlernste ist, was du machen kannst. Denn ein richtiger Boxer, wenn der dich erwischt, bist du weg.
Ganz meine Meinung. Ich würde nicht sagen, dass es das einfachste ist. Es ist auch eine hohe Kunst.
Ja, also weißt du, da hast du auch Schritte dahinter und alles, aber da musst du nicht noch 20 Formen lernen. Hast du das Yunim Tao? Kamst du über das Yunim Tao hinaus?
Ich habe auch die Brücke gemacht und die stechenden Hände, also bis zur dritten Form.
Beauty heißt sie.
Beauty, und ich habe schon wieder vergessen, wie die Sachen dann noch heißen.
Beauty habe ich noch angefangen, dann war bei mir irgendwann mal fertig. Ich will auch sagen, ich war nicht super begabt. Aber ich habe einen tollen Sifu gehabt. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Es war eine sehr, sehr, sehr coole Zeit.
Ich habe auch einen tollen Sifu, also ich fand ihn auch cool, er hat doch ein bisschen auf Sparring Wert gelegt, ja. Da haben wir uns mal Helme aufgesetzt und da hast du mal endlich mal gemerkt, wie es ist eigentlich, wenn einer dir voll auf den Schädel drescht. Das sind wertvolle Erfahrungen, die man machen kann.
Das hat dir sicher gut getan.
Nein, ganz ehrlich, auf diesen Show-Effekt, also ganz ehrlich, also auch, ich finde auch Boxen ist schön anzuschauen, auch Boxen kannst du als Show verwenden, wenn jemand sehr gut Uppercuts schlagen kann, sich schön bewegen kann, auch das ist für mich Show, aber es macht trotzdem einen Unterschied, was du davon verwenden kannst. Ich sag mal anders. Beim Wing Chun, du hast eben viele Techniken, die trotzdem schön. Ich finde, Wing Chun hat sehr wohl viele Techniken, die sehr schön ausschauen. Deswegen hat es Wing Chun auch in einem Film wie Ip Man geschafft. Also sowas wie Chisao und die klebenden Hände und wie die Arme aneinander vorbeifliegen, das hat nichts mit einem echten Kampf zu tun. Es ist zwar gemeint, dass das irgendwie sehr realistisch und direkt wäre, aber in der Praxis passiert das nicht. Es sieht elegant aus. Ich finde es wahnsinnig schön zu sehen, wie Emin Boztepe hier sein Chisao macht und immer an der Hand irgendwie durchkommt an den Mann. Das fand ich wahnsinnig faszinierend anzuschauen. Und das ist das, was du in der Show, bei einer Präsentation, bei einer Wing Chun Demonstration vorzeigen kannst, dass du die Leute, ich sage mal, fast böse ausgedrückt blenden kannst.
Ja.
Und sagen, boah, cool. Weil es ist ja schon so, es macht ja durchaus Sinn, wenn du sagst, du machst keine ausladenden Bewegungen, du machst keine großen Sprünge, keine hohen Kicks. Und also es sieht vermeintlich sehr effektiv aus, also sehr effizient im Sinne von, dass du keine unnötigen Bewegungen machst, dass alles sehr direkt geht. Aber am Ende des Tages sind viele Leute zu so einer Chisao-Community geworden, wo irgendwie jeder Schlag, der gemacht wird, dass der mit drei Handgriffen abgewehrt wird, bevor du zum Gegenschlag ausholst. Das sieht dann cool aus, weil da deine Hände so viel an den Armen des Gegners rumfuchteln, aber am Ende des Tages ist es unnötig. Der Boxer duckt sich einmal und macht einen direkten Schlag in die Faust und das reicht auch.
Was man vielleicht als spezieller bezeichnen kann bei Wing Chun ist, dass du nicht zuerst blockst und dann erst schlägst, sondern dass da jeweils die Idee ist von einer Gleichzeitigkeit.
Gleichzeitig.
Du blockst und greifst im gleichen Moment an. Das heißt, du musst ein bisschen multitaskingfähig sein.
Genau, das fand ich auch cool. Wie gesagt, das hat mich auch sehr überzeugt. Und
das hat
direkt
mich,
ich dachte, das ist ja richtig die Straßenverteidigung.
Genau, das ist das ultimative Ding. Und ich habe dann danach, ein paar Jahre später, ging ich mit einem guten Freund für ein paar Mal den Krav Maga-Kurs. Und da musste ich blocken. Und ich so, ja, aber das ist doch falsch. Weißt du kannst schon, weißt, das ja, ist aber scheiße. Blocken ist scheiße. Und das fand ich sehr spannend. Und wie wir trainiert haben, mein Sifu und ich, das war viel Form. Wir haben sieben Tag gemacht, um uns aufzuwärmen, sonstige Aufwärmübungen. Und danach hat er versucht, mit mir Szenarios durchzugehen, die wirklich passieren könnten. Nicht irgendwie, keine Ahnung, einfach, wir stehen uns gegenüber, machen wir das und das. Nee, stell dir vor, du bist da und da, wie verhältst du dich, was machst du? So ein bisschen auch Verhaltenstraining. Ja, wann haust du ab, wann haust du nicht ab? Oder du bist gerade im Bus, du hast eine Hand hier am Bügel und das nur eine Hand frei, einer packt dich, wie kannst du da aus diesem Griff befreien zum Beispiel? Solche Dinge, die eher ein bisschen aus dem Alltag kommen. Und das habe ich sehr gut empfunden und ich bin immer noch der Meinung, dass wenn der normale Stresskopf auf der Straße, der Bock hat, dich zu überfallen oder einfach dich dumm anzumachen, den kannst du platt machen. Wenn aber ein richtiger Kämpfer kommt, hast du keine Chance. Denn wenn du nicht selbst auch ein psychopathischer Kämpfer bist und dann ist es auch noch eine Einstellungssache.
Genau.
Und da bin ich auch der Meinung, Sergej, du und ich, wir sind zwei sehr normale Menschen, die gerne Kampfsportfilme schauen, Actionfilme, aber wir sind keine richtigen Kämpfer, Sergej. Bin ich überzeugt. Vielleicht täusche ich mich in dir ja auch. Du bist ein knallharter Killer.
Wir können mal einen Kampf ausmachen.
Ein Showkampf.
Showkampf. Wie es in Kung-Fu-Filmen angeboten wird.
Genau.
Ich pflichte dir bei und liebe Zuhörer, keine Sorge, es soll auch gleich um die Filme gehen.
Yes.
Das Thema bietet sich einfach nur an, es mal anzureißen, weil wir eben beide sehr ausgewiesene, hoch angesehene Wing Chun Großmeister sind.
Genau. Nee, und wir werden auch das können wir schon mal voraus spoilern. Wir werden in naher oder mittlerer Zukunft auch mal eine Folge machen, bei der wir uns über Kampfsport in Filmen unterhalten werden.
Generell, was unsere Wahrnehmung von Kampfsport angeht und wie Kampfsportfilme unsere Wahrnehmung entsprechend beeinflusst haben. Was wurde romantisiert und was ist eventuell tatsächlich brauchbar? Ja. Um all das soll es in einer zukünftigen Folge gehen. Hier möchte ich jetzt mal nur abschließend erwähnen. Also ich habe Wing Chun gerne betrieben. Ich habe es 4 Jahre betrieben. Einmal irgendwie von 2006 bis 2008 und später nochmal von 2013 bis 2015. Da war ich dann bei einem Menschen von EPMAS, also von dem Verein von Emin Boztepe, der Deutsch-Türke, der eigentlich auch ziemlich knallhart zugreifen kann. Also bei dem fand ich eben die Videos sehr beeindruckend, wie der das alles macht. Bei dem ist scheinbar auch alles, wie in meinem Kung-Fu-Film abgelaufen ist, zu irgendeinem Wing Chun Trainer gegangen, hat ihn fertig gemacht und dann sind irgendwie die Schüler alle gefolgt. Irgend so ein Scheiß soll da passiert sein.
Ja. Legendenbildung, das ist Legendenbildung. Ja.
Bei dem Trainer haben wir auch Sparring gemacht. Nachher, als alle gegangen sind, ist er mit mir in der Halle geblieben und wir haben noch ein bisschen extra Training gemacht, ein bisschen wirklich Sparring. Es hat mit Chisau angefangen und plötzlich ist es zu einem Boxkampf ausgeartet. Und das zeigt dann irgendwie, wenn es wirklich heiß hergeht, wenn du wirklich so merkst, jetzt versuchen wir mal den anderen zu treffen irgendwie, dann merkst du, dass irgendwann alles, was du im Wing Chun gelernt hast, irgendwie flöten geht. Du stehst dann doch irgendwie da eher wie ein Boxer und versuchst Haken zu schlagen und irgendwie durchzukommen. Du duckst dich mehr. Du machst all die Bewegungen, die du im Wing Chun eigentlich nicht lernst.
Ja, das weißt du warum, Sergej? Weil du nicht genügend trainiert hast. Ja, wenn du dann automatisch das zurückfällst, weil das wirklich was Richtiges, aber es ist eigentlich falsch. Ja. Wenn du aber das wirklich tagtäglich Stunde um Stunde machst und richtiger Meister darin wirst, dann wirst du dich nur wirst du dich noch so, wie ging die Stand noch gleich? So war der Stand, oder?
Ja, alles beide Hände auf einer Linie. Aber beide dann gibt es auch Varianten, Linie, wo du dann die Handfläche eher nach oben drückst.
Und ja, genau.
Es ist alles letztlich egal, weil am Ende des Tages hältst du eh nicht so die Hände. Ich habe es festgestellt. Du hältst eh nicht so die Hände, wenn es heiß hergeht und du wirklich merkst, jetzt muss ich hier mal irgendwie was leisten. Dann denkst du gar nicht daran. Dann ist es einfach nur unbequem, die Haltung. Ich habe bei diesen Sparring-Sessions mit dem Trainer, ich habe mir schon mal ein blaues Auge und gebrochenen Fuß geholt. So ungefähr ging es dazu. Alles aus Versehen passiert, natürlich.
Da bin ich ja, ich habe nur aufgeschlagene Lippen gehabt manchmal.
Ich habe auch einen Kiefer gehabt, der irgendwie wochenlang geschmerzt hat. Das war bei mir vom Boxtraining. Egal, ich bin fertig mit Wing Chun. Ich kann mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, heutzutage noch irgendwo in einer Halle mit Leuten zu stehen und dann die erste Form zu üben. Oder Pax auf Hausstoß.
Pax auf, genau.
Das hat mich nur... Ich empfinde es tatsächlich als Zeitverschwendung. Ein Boxer, der übt so lange am Boxsack und macht Schattenboxen. Es ist agiler, es ist athletischer. Und dieses Statische, ich stehe da und übe die Techniken, das ist nett gemeint, aber es ist letzten Endes, das ist nichts. In der echten Welt. In der Welt von Ip Man, in den Filmen, da sieht das wunderbar aus und ich finde es saugeil und mir ist die Kinnlade runtergeklappt, als ich zum ersten Mal den ersten Ip Man gesehen habe.
Oh ja, da kann ich kann nur beipflichten. Ich war wirklich begeistert. Und ich habe den Film auch wirklich geliebt. Ich habe den damals gar 2-3 Mal hintereinander gesehen, weil ich da so begeistert war.
Mir ging's ähnlich. Also ich muss ja sagen, 2008, das war... Bei uns war es ja so, dass der Wing Chun Trainer dann gegangen ist. Es war ja keine reine Wing Chun Schule, es war eine Kampfsportschule mit vielen Trainern und da wurde eben auch ein Kung Fu Kurs angeboten und irgendwann ist der Kung Fu Trainer gegangen und wir standen dann erstmal, also die Leute, die dort Wing Chun gemacht haben, standen erstmal ohne nichts da, sozusagen. Und es wurde dann aber auch ein halbes Jahr später wurde dann ein Ersatz gefunden. Die haben sich gedacht, wir müssen was finden für die Leute, die diese exotische Kampfkünste lieben. Was finden wir da? Ach, mach mal Taekwondo. Uns wurde dann plötzlich Taekwondo angeboten. Ah, so, von wegen, okay. ist ja das Gleiche oder was Ähnliches. Nur noch besser, ja. Weil da springt man ja, macht hohe Tritte und mich hat es so angekotzt und dann haben wir halt angefangen, dort Taekwondo zu machen, weil ich war mir damals trotzdem lieber als die klassischen westlichen Kampfsportarten, Boxen oder Kickboxen.
Ja.
Zumal ich Taekwondo schon in der Kindheit mal gemacht hatte. Jedenfalls ein Kumpel, mit dem wir Wing Chun betrieben haben. Ich habe mich mit dem ein bisschen angefreundet. Und ich habe ihn dann zu mir eingeladen, weil wir wollten einen Film gucken, weil eben Ip Man rausgekommen ist. Und da haben wir uns gemeinsam Ip Man angeguckt und haben uns gefreut über die Kampftechniken, wie sie präsentiert wurden. Gleichzeitig haben wir uns darüber ausgekotzt, dass wir dieses dumme Taekwondo machen müssen. Also ich habe über Wing Chun so ein bisschen einen Hass auf Taekwondo bekommen, was eigentlich auch unbegründet ist, einfach weil ich lieber Wing Chun machen wollte damals, aber da war es halt so. Eigentlich mochte ich Taekwondo auch, weil ich die hohen Tritte liebte, aber ich noch viel weniger als Wing Chun mochte ich dort die Form. Also die fand ich noch dämlicher und ich mochte auch dieses Etikett nicht, dass man irgendwie so einen Kampfanzug trägt und dann Gürtelprüfungen, wo ich festgestellt habe, auch die Leute, die einen roten Gurt, schwarzen Gurt hatten, die hatten schlechtere Kicks als ich. Also ich will es mal nicht angeben, aber das hatte ich festgestellt. Ich hatte einen Gelbgurt und ab besser treten können als die vermeintlichen Rotgurte. Das hat mich so genervt. Und das ist so ein Bild, das sich so fortgetragen hat, dass so ein Gürtel einfach überhaupt nichts bedeutet.
Ich fand das Gürtelprinzip immer obermühsam. Und ja. Ich bin froh, dass mein Sifu mit mir ohne sowas trainiert hat. Wir haben da privat trainiert, einfach so.
Ja, ich finde es auch cooler, wenn man irgendwie nichts auf dem Papier hat, aber wirklich was auf dem Kasten hat.
Genau, das finde ich auch.
Als umgekehrt. Umgekehrt ist es halt deutlich uncooler.
Ich stell dir vor, dann musst du am Samstag aufstehen, so ich gehe jetzt an meine Schwarzgurtprüfung. Supergeil. Würde mich richtig nerven, sowas zu machen. Also
nee. Nicht, dass es schon nicht auch Prüfung gab, aber ich habe da halt so einen kleinen Ausweis gehabt, wo dann Stempel in verschiedenen Farben irgendwie deinen Technikergrad beschrieben haben. Ich war ja nicht bei einem Verein, also das war wirklich ganz privat zusammengeschustert. Da waren auch teilweise Rechtschreibfehler drin. Und Packsau, Tanzsau, die Technik, die dort drin beschrieben stand, die wurden nicht mit SAO geschrieben, sondern mit SAU. Die Sau.
Ja, ist auch Sau, oder? Ja, klar.
Sau. Also das war ein bisschen schäbig, als ich da mal zu einer anderen Wing-Chun-Schule wollte und diesen Ausweis vorgezeigt habe. Ich dachte, was soll denn das sein?
Hast du Donnie Yen vor Ip Man schon gekannt?
Ja, den kannte ich vorher schon. Also er ist mir schon begegnet, auch nicht bewusst, in Once Upon a Time in China, Teil 2, mhm. Da war der Endboss gegen Jet Li, aber da ist er damals mir nicht aufgefallen, der halt sehr versierter, gut kämpfender Bösewicht, aber der ist mir so gesichtlich nicht aufgefallen. Dann gab's natürlich noch Shanghai Knights mit Jackie Chan, da war er auch der Bösewicht, dann aber richtig aufgefallen ist er mir dann erst in Shapolang, Killzone,
natürlich.
2005. Also das war dann richtig amtlich. Das hat mich richtig weggeflasht, der Film. Der war richtig stark. Und dann war ich so ein bisschen, hatte ich so den Yen so auf dem Schirm. Aber nicht so sehr, dass ich grundsätzlich jetzt einen Ip Man angeguckt hätte, nur weil Donnie Yen dort mitspielt. Also so sehr hat sich den dann. Also da war es wirklich erst das Wing Chun-Label, das mich zu dem Film dann geführt hat.
Ja, aber das bei mir war es dann auch so, dass nach Ip Man ich gesagt habe, hey, ich muss von dem mal was sehen. Denn ich habe erst danach Killzone gesehen. Und da kam ja gleich dann ein, zwei Jahre später noch Night of the Fist, oder wie hieß das Ding noch? Da kam noch ein Film mit ihm, der wurde in Deutschland und der Schweiz ziemlich hoch angepriesen.
Night of the Fist.
Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, sorry, ich weiß es wirklich nicht mehr.
Ich kenne The Night Comes For Us, aber das ist was anderes.
Nee, das ist was anderes. Und ich habe Donnie Yen seit damals auf dem Schirm und ich bin von ihm als Darsteller generell sehr angetan. Ich finde den ein richtig guter Schauspieler, der auch Action kann. Oder ein Action-Darsteller, der auch Schauspielern kann.
Da wollte ich jetzt auch eher sagen. Er ist eher ein Kampfsportler, der aber auch gut Schauspielern kann.
Aber er ist auch ein Typ, der für mich als Zuschauer so richtig sympathisch rüberkommt. In allen Rollen, die ich von ihm gesehen habe, ich kenne die Bösewicht-Rollen von ihm nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn du ihn als Hauptdarsteller hast, also als Nebenfigur, der hat einfach Charisma und
als Zuschauer hat so eine, willst ihm folgen. Der Vince hat es ganz schön beschrieben in einem seiner Kritiken zu einem Dead Man-Film, ich glaube, das war sogar Master Z, der Spin-Off-Film, er hat einfach eine sehr glänzende Anmut. Also
stimmt.
Er ist einfach so, du siehst einfach gerne, er wirkt wirklich sehr, er hat diese perfekte Mischung aus devot und doch charismatisch. Also siehst, er ist sehr bescheiden, aber trotzdem sehr respektabel.
Das ist so ein stilles Alpha-Männchen.
Ein stilles Alpha-Männchen.
Der hat keine große Klappe, aber du weißt einfach, oh, das ist irgendwie der Chef. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das so kann...
stille Präsenz.
Das konnte Donnie Yen wirklich sehr gut verkörpern. Ich finde es schön, dass ein Schauspieler wie er dann so ich will nicht sagen, nicht, dass er jetzt sau alt wäre, aber er ist ja schon vor Ip Man, war er schon seit 2 Jahrzehnten ist er schon im Business gewesen und erst relativ spät hat er so seine Paraderolle gefunden, mit der jeder identifizieren kann.
Aber es gibt ja auch Leute, nimmt man die Würde erst ab, wenn sie ein paar kleine Falten im Gesicht haben.
Ja.
Und das hat ihm offensichtlich auch wirklich gut getan. Also ich kenne seine Rollen in den 80ern, 90ern, die kenne ich nicht oder nicht bewusst zumindest.
Ich habe jetzt da von dem Film jetzt auch wenig gesehen. Ich habe mal so einen Zusammenschnitt von seinen Auftritten gesehen. Es gibt sogar einen Auftritt, wo er tanzt. Also gibt es irgendeinen 80er-Jahre-Hongkong-Film, wo er in der Disco ist und wirklich die verrücktesten Bewegungen macht. Du denkst, was zum Teufel tut er da? Aber es sieht irgendwie verdammt athletisch aus. Ich muss mal diesen Film, und der ist sau unbekannt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt so eine Disco-Szene mit ein ganz junger Donnie Yen in den 80ern.
Saturday Night Fever aus Hongkong, nehme ich
an. Ja, Saturday Night Fever aus Hongkong.
So könnte aber ob ich das jetzt sehen will, ist die andere Frage.
Ich will es sehen.
Donnie Yen, geboren 1963, der ist jetzt mittlerweile auch schon, holla die Waldfee, 57 Jahre alt.
Holla die Waldfee.
Und bin ich jetzt gerade auch überrascht, wenn ich das mal so zusammenrechne. Der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel jetzt. Und was kommt da wohl noch von ihm? Ich hoffe, er hat noch einiges in petto, denn ich will von dem Mann noch viel mehr sehen eigentlich.
Er hat ja auch hier über die Ip Man-Filme ist er so bekannt geworden, dass er auch in Hollywood so die eine oder andere Rolle gehabt hat. In Star Wars war er, Rogue One, in
Fast and Furious. Ja, stimmt. Und das, und dann
Mulan jetzt aktuell.
Ja gut, Mulan kann ich leider nicht sehen, denn da kostet mich 29,90 auf dem Disney Plus Channel. Ja, da muss ich. Das nee, ist ja, dir bekannt, oder? Das ganze Mulan-Thema.
Ja, das, ich hab das ganze Mulan-Thema, das habe ich gut mitbekommen. Eigentlich sollte man den Film boykottieren.
Da frage ich mich so, wie ging das? Ich will nicht groß auf Mulan jetzt gehen, aber wie war dieses Meeting bei Disney damals? Kam da einer rein und so, hey, ich habe eine grandiose Idee. Wir verlangen für unseren Disney Plus Abonnenten einfach noch zusätzlichen 29,90, damit sie Mulan sehen dürfen. Das wird funktionieren. Und es wird auch keinen Shitstorm geben. Wie war dieses Meeting damals? Hat da keiner gesagt, nee, machen wir nicht, dumme Idee, schadet der Reputation? Naja,
die wollten rumprobieren, schauen, eben weil sie es nicht ins Kino reinbringen wollten. Die wollten schauen, wie die Macht von Disney Plus mal austesten. Aber trotzdem muss man ja für so einen Film ordentlich Kohle scheffeln können. Und die Denke war ein bisschen, normalerweise geht man in so einen Film wie Mulan, geht man irgendwie mit der ganzen Familie rein. Irgendwie und wenn du normalerweise für jedes Kind irgendwie $10 bezahlen würdest und du bist eine sechsköpfige Familie, dann sind die $29 schon wieder günstiger. Aber wenn du es dann letztlich einfach nur auf dem Fernseher guckst, ohne geile Soundanlage und ohne geile Sessel, dann ist es halt nicht das Gleiche.
Nein,
es ist natürlich saudämlich gewesen. Und die Sache mit der Danksagung gegen die Provinz, die ein bisschen Dreck am Stecken hat, da müssen wir gar nicht erst anfangen.
Ja.
Ich werde mir den Film nicht angucken. Ich müsste erstmal den Originalfilm sehen. Ich habe sehr große Disney-Lücken auch. Aber ich weiß, im Original-Disney-Film, da hat Jackie Chan die Theme gesungen.
Ja, stimmt.
Im Original Mulan. Und ich glaube, er hat den Drachen gesprochen oder wen auch immer. Im Deutschen war es Otto. Egal. So viel zu Mulan.
Ja.
Ich werde ihn nicht anschauen.
Donnie Yen, Star Wars war dabei. Oh, Rogue One. Und das ist für mich der stärkste der neuen Star Wars Filme. Mit Abstand. Mit großem Abstand.
Ja, würde ich es auch sagen. Also ich finde tatsächlich beide Spin-off-Filme, auch den mit Han Solo, den fand ich auch besser als alle drei Hauptfilme. Mm-mm. Ich fand sogar der Han Solo-Film war für mich sogar noch besser als alle Prequels. Also besser als alles, was mäßig die letzten 20 Jahre kam. Aber ich bin auch kein Star Wars-Fan.
Ich will dir gar nicht groß. Mir hat der nicht super gefallen, aber die Trilogy hat mich ja eigentlich generell sehr enttäuscht. Und ich fand Rogue One großartig. Und Don Yen war im Film einfach super. Der war einfach super.
Er war das Einzige. Wir möchten eigentlich von diesem Spin-Off, müsste ein Spin-Off kommen mit Donnie Yen.
Ja, genau.
Aber die Abenteuer des blinden Kämpfers.
Aber der war ja auch noch in Triple X, dem neuen, oder? War er auch noch mit dabei?
Nee, du verwechselst das mit Fast and the Furious.
Was?
Teil 7, Teil 8, ich weiß nicht mehr. Da hat er irgendwie so einen coolen Macker mit Unterhänd gespielt und Pistole. Und ich habe es ja schon unserem Michael Bakers gesagt, ich habe noch keinen der Filme bis auf den ersten gesehen. Ich möchte es eigentlich mal ändern. Aber es gibt so viel Wichtigeres.
Nee, sorry, jetzt muss ich doch korrigieren. Ich bin gerade auf seiner Filmografie und er war in der Rückkehr des Xander Cage.
Ach so, der mit Ice Cube?
Nee, der von 2017 mit Vin Diesel. Das ist dieser dritte Teil, den niemand gesehen hat.
Es gab einen dritten Triple X?
Ja, da hat niemand
gesehen. Scheiße, Mann. Das ist da bei mir vorbeigegangen. Aber
das ist sehr witzig. Dieser Film hat auf Rotten Tomatoes 42%.
Gar nicht mal so verkehrt.
Ja.
Ich hab Lieblingsfilme, die weniger haben.
Ja, klar. Echt? Aber krass. Nee, er war damit dabei und das war ganz klar auch noch aus Dank ein Resultat seines Ip Man-Erfolgs. Das ist ja oft so, wenn du Jet Li damals wurde in Asien groß, dann kam diese Nebenrolle in Lethal Weapon und boom, war ein Star in USA. Das, ja. Und schon schnell war er auch wieder weg damals. Also leider. Auch krankheitsbedingt bei Jet Li.
Ach. Ja, aber ich glaube, den geht's. Ja, nicht nur krankheitsbedingt, der hat sich ja auch von dem Thema wegverabschiedet, nachdem er dieses schicksalhafte Ereignis in 2004 hatte mit dem Tsunami. Da hat er sich auch dann besinnt, also nachdem er das überlebt hatte und seine Familie gerade noch so das Ganze überlebt hatte, hat er sich halt ein bisschen umorientiert und sich dachte, jetzt muss ich vielleicht mich um andere Dinge kümmern als um Actionfilme.
Das habe ich nicht gewusst, okay. Jet Li müssen wir auch noch besprechen irgendwann, da kommt auch noch einiges.
Wir haben so viel zu besprechen.
Wir haben so viel zu tun.
Und auch einigermaßen genug Zeit dafür.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich. So, jetzt, wir sind immer noch nicht so richtig in den Film Ip Man eingestiegen, aber ich habe immer noch...
So, Ip Man 1, jetzt, Sergej, hau rein.
Eckdaten zu Ip Man an sich, wir haben schon erwähnt, der Lehrmeister von Bruce Lee, dadurch ist er bekannt, das zieht ein bisschen. Ip Man, geboren 1. Oktober 1893 in Foshan und gestorben 2. Dezember 1972, also quasi nicht ein gutes halbes Jahr vor Bruce Lees Tod. Das kann man mal festhalten. Bruce Lee ist zu Ip Man gegangen, weil er mal eine Straßenschlägerei verloren hatte und hat dann bei Ip Man angefangen zu trainieren. Das war mit 13. Das kann man mal so einordnen. Generell mal zu Ip Man. Ist es für dich ein Zufall oder ist es, dass der Film 2008 kam? Denkst du dir nicht, der hätte eigentlich auch irgendwie 10 Jahre vorkommen können oder 10 Jahre später? Weil es gab ja tatsächlich, Ende der 90er war schon ein Ip Man-Film geplant mit Donnie Yen. Der wurde nur nie irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie realisiert. Und dann kam es jetzt eben 2008 dazu. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es 2008 ist, denn wir erinnern uns, 2008 gab es auch die Olympiade in China. Ja, da hat sich ja hier nochmal richtig groß probiert zu positionieren. China ist ja gerade im Aufschwung. Jetzt schon längst, aber damals wollten sie sich nochmal richtig von ihrer positiven Seite zeigen und von ihrem Wohlstand und allem, was die haben. Jackie Chan hat damals die Eröffnungssequenz eingesungen, also die Eröffnungszeremonie hat er besungen. Und in der Zeit, um die Olympiade, sind auch sehr viele Bruce Lee-Filme entstanden. Also es gab diese große TV-Serie, die auch zu einem Dreistünder aufgebläht wurde oder zusammengeschnitten wurde. Ja, die fand ich leider überhaupt nicht gut.
Nee.
Die war furchtbar. Dann gab es noch diversen anderen Kram, auch noch einen kleinen Bruce Lee-Film, der irgendwie seine Zeit in Hongkong zeigt. Und eben, ich glaube, man hat sich auch bewusst für eine Ip Man-Verfilmung entschieden. Also ich dachte, jetzt... Wir haben Bruce Lee ganz groß gemacht, aber jetzt machen wir auch gleichzeitig zu dem gleichen Zeitpunkt auch mal seinen Trainer ganz groß. Ja, gerade Wing Chun, weil Wing Chun hat sich ja auch ein bisschen schon verbreitet, die Kampfkunst. Die wurde ja bereits schon auch im Westen gelehrt. Und ich glaube, es macht Sinn, dass man den Kampfkunstmeister, eines der bekanntesten Kampfkünstlers, dann präsentiert. Und deswegen hast du, glaube ich, auch in dem Zeitraum auch Ip Man gehabt. Es hat sich angeboten. Der Kampfkunststil ist schon einigermaßen bekannt gewesen. Bruce Lee war bekannt und es machte nur Sinn, dass man jetzt auch mal den Lehrmeister davon ein bisschen promotet. Und der Zeitpunkt war perfekt und mit Donnie Yen auch hervorragend besetzt, wie ich finde. Und am Ende des Tages haben sie unter der Regie von Wilson Yip, aber noch viel wichtiger, unter der Action-Regie von Sammo Hung, der war eigentlich für die Kampfszenen verantwortlich, haben sie richtig geile Kampfszenen abgeliefert und ich habe... Zu dem Zeitpunkt habe ich selten so gestaunt über Kampfszenen. Also ich war, es war wahrscheinlich auch die Mischung aus, weil ich den Kampfstil so ein bisschen kannte und es toll fand, ihn mal in absoluter Perfektion und Vollendung zelebriert zu bekommen in einem Film wie diesen.
Ja, Dito, in allem, was du gesagt hast, es gibt selten Filme, die mich so geprägt haben, dass ich gesagt habe, hey, dieser Film hat unfassbare Action-Szenen, das musst du gesehen haben, das musst du wirklich gesehen haben. Das war vielleicht damals, The Raid war so ein Film.
Dann, der hat auch eine ähnliche Kerbe geschlagen.
Da das war fehlt auch mir jetzt gerade, wie hieß er jetzt noch gleich? Demo-Effekt, wie heißt's? Der erste Film von Tony Jaa.
Ong Bak.
Ong Bak war so einer und das war der andere. Denn wie ist der Vince im Liquid Love Forum? Wer es noch nicht kennt, bitte mal auschecken. Liquid Love, großartiges Filmforum. Wie es der Vince da geschrieben hat, das ist dieser Donnie Yen, der hat einfach diese, der ist so grazil in seiner Rolle. So einer unfassbaren, der Würde eines Jedi-Meisters.
Ja.
Und halt ausgestattet mit den Fähigkeiten eines Kung-Fu-Großmeisters. Und es gibt vor allem dieser eine Kampf, der ist mir geblieben, wo er gegen 10 japanische Kämpfer antritt im Kreis.
Karate-Gas.
Du weißt genau, welche 10 ich meine.
Ja, ja.
Das ist für mich der absolute Inbegriff von chinesischer Kampfkunst im Film. Gab nie was Schöneres und Besseres gesehen. Und es war auch wirklich eine schöne Szene. Es war so gut gemacht.
Ich habe Gänsehaut bekommen. Auch wie es aufgebaut wurde. Er war da hinter den Gittern und sagt, aufmachen, ich will's da rein. Ich will 10 Kämpfer. Ja. Der war einfach nur sauer, dass die Japaner hier solche Spielchen veranstalten und nach Herzenslust, nach Überleben und Tod entscheiden. Ja. Je nachdem, wie sich einer da mal verhält und dann Reissäcke verteilen. Und der fand es so scheiße, ist da hingekommen, hat sich mit 10 angelegt und er hat die richtig nach allen Regeln der Wing Chun Kunst verprügelt, also Kettenfauststöße wieder auf den einen so eingedreschen hat und du in der Aufnahme siehst, wie das Gesicht so zerknautscht wird durch seine Schläge.
Ja.
Also das sind Dinge, die hast du vorher in Kung-Fu-Filmen, Martial Arts-Filmen generell noch nicht gesehen.
Ach, weißt du, alles sehr erst vom ersten Film irgendwie real gewirkt hat.
Es hat, ja genau, es hat, weil du gerade als Fan von Wing Chun hast du gedacht, Wing Chun ist so das Harte, das Raue, das Direkte, das für der Straßenkampf, ne? Damit kannst du jede Showkampfkunst fertig machen. Und so hat es da auch gewirkt. Klar, direkt, ohne Firlefanz, hat er kurzen Prozess gemacht mit jedem Gegner.
Absolut,
manchmal gingen auch Kämpfe etwas länger, die Showkämpfe am Anfang. Er hat ja auch so Freundschafts- und Demonstrationskämpfe, aber auch da hat es Spaß gemacht. All die Bewegungen zu sehen, wie er mit seinen Armen hier und da durchtaucht und durchkommt. Aber bei den Karatekas, da hat er richtig kurzen Prozess gemacht. Und das war schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Es war eine wahre Befriedigung.
Der ganze Film ist, aber auch der ganze Film als Film, der ist einfach rund. Das ist ein ganz, ganz runder Film. Und ich glaube, ich habe den in den typischen Portalen, die es gibt, sehr hoch bewertet. Auch als Film, nicht nur als Kampfsportfilm. Der war einfach gut, der hat ein gutes Drama erzählt. Mit Familie, mit Kind, mit Freundin, glaube ich, der hat mit einem Freund von ihm noch erschossen, glaube ich, bin ich mir ganz sicher. Das ist einfach ein ganz rundes Drama. Und
und da ist es auch ein bisschen wurscht, ob der Film jetzt nur ein Semi-Biopic ist. Es soll ja offiziell ein Biopic sein, aber es nimmt sich schon sehr viel Freiheiten und hat halt eben Konfrontationen konstruiert, die es so wohl nie gegeben haben kann. Es geht ja schon.
Das muss man, das ist ganz klar, ganz klar.
Ja, also wir halten fest, Ip Man war wohl wohlhabend. Ip Man hat, glaube ich, im echten Leben ist Polizist gewesen, hat sich durch Recht und Ordnung so ein bisschen seinen Wohlstand scheinbar erarbeitet, aber auch durch die Familie, die schon den Wohlstand ein bisschen mit reingetragen hat. Was aber nicht stattgefunden hat, war tatsächlich, dass er in Armut gefallen ist, weil die Japaner Foshan besetzt hätten, Foshan wurde, glaube ich, nicht besetzt von den Japanern damals. Also er kam da eigentlich ganz fein weg, was das anging. Aber im Film ist es halt schön als Drama zu sehen.
Und man braucht ein bisschen Drama im Film, sonst ist es...
Aber das ist mir auch wurscht. Ich meine, die Eckdaten sind da und wie er dorthin kommt, ist dann letztlich egal. Also insofern nehme ich es auch nicht wirklich als Biopic wahr, aber es ist ein verdammt guter Martial-Arts-Film und eben weil er so rund ist, es sind ja nicht nur die Kampfszenen, die auch frisch sind, die auch wirklich sich sehr stark unterscheiden von dem, was du vorher hattest. Die Story reißt mit. Der Hauptdarsteller ist einfach, es macht wahnsinnig Spaß, ihn zuzusehen. Er ist einfach eine Figur, deren Weg du gern mitgehst.
Ja.
Und insofern würde ich hier von einem wirklich ein Paradebeispiel des Genres sprechen.
Ja, absolut.
Jeder Filmfan sollte zumindest von jedem Genre so ein bisschen so die paar, ein, zwei Referenzwerke kennen.
Ja.
Und man muss jetzt auch als Filmfan nicht irgendwie alle Kung-Fu-Filme kennen, aber wenn mich einer fragen würde, ey du, ich möchte mich mal ein bisschen mehr mit Kung-Fu-Filmen oder Martial-Arts-Filmen ein bisschen beschäftigen, was kann man mir da so empfehlen, damit ich so ein Gefühl bekomme, dann ist Ip Man tatsächlich für mich ein moderner Klassiker, den man jedem da ans Herz legen kann.
Ja, absolut. Gebe ich dir absolut recht.
Ist auch persönlich in meiner Top 3 der besten Martial-Arts-Filme aller Zeiten.
Ja, da kann ich immer noch beipflichten, bei mir auch. Sind ja super einig heute. Schön.
Ja, oder Top 5 auf jeden Fall. Das ist eine Spitze. Und damit kommen wir mal zum zweiten Teil, der
wunderbar.
2010 rausgekommen ist.
Ja, 2 Jahre später, ist es richtig. 08 kam der erste, 2 Jahre später, sogar weniger, 1,5 Jahre später. Die haben dir Gas gegeben.
Die haben Gas gegeben. Der erste Mann hat ja so eingeschlagen, ist so populär gewesen, dass du natürlich einen zweiten Teil drehst. Und die Geschichte ist ja auch noch nicht auserzählt, denn ich meine, man muss doch auf jeden Fall dort ansetzen, was am Ende des ersten Teils erwähnt wurde, für die Leute, die es noch nicht wussten. Am Ende des ersten Teils wurde ja nochmal so nüchtern geschichtlich erzählt. Wing Chun wird heutzutage von Millionen von Menschen praktiziert. Einer der bekanntesten Schüler von ihm ist Bruce Lee. Auch da habe ich Gänsehaut bekommen, obwohl ich es wusste, aber ich fand es schön. Ah, jetzt weiß es die Welt. Jetzt,
endlich.
Jetzt können auch alle davon zehren.
Sie kennen mein Geheimnis.
Ja. Und ich meine, das kannst du natürlich nicht irgendwie unverfilmt lassen. Natürlich musst du zeigen, wie Ip Man endlich zu Bruce Lee kommt, wie die beiden sich treffen.
Aber ich glaube, es war da überhaupt ein Sequel immer in Planung. Ich glaube, die haben wirklich einfach mal einen Film machen wollen und haben dann
bestimmt
gesehen, dass das so eingeschlagen ist. Hey, jetzt machen wir einen zweiten. Ich glaube, das war nicht als Trilogie oder Quadrilogie.
Nee. Als Trilogie schon mal gar nicht. Es war erstmal ein Einzelfilm, aber nach dem Erfolg, da hat sich's auch inhaltlich angeboten. Es ist ja nicht so, dass man sich irgendwas aus den Fingern gesaugt hat. Also da gab noch Substanz und Stoff, den es wirklich dazu verfilmen gibt, eben weil der Film erfolgreich war. Aber da muss ich auch sagen, beim zweiten Teil, da kristallisiert sich das heraus, was du schon beim ersten Teil hattest, aber beim zweiten Teil wird es noch deutlicher. Eigentlich sind die Filme, und das meine ich bis hin zu Teil 4, es sind eigentlich alles Propagandafilme, wenn du so
willst. Ja,
ein Stück weit. Sowohl
absolut.
Sowohl was den Nationalismus angeht, als auch was die Bewerbung der Kampfkunst Wing Chun angeht. Also ich kenne keinen Film oder Filmreihe, wo es so sehr darum geht, eine Kampfkunst zu bewerben und sie herauszustellen und sie zu präsentieren, zu zelebrieren und Leute, die Zuschauer quasi zu überzeugen, dass sie diese Kampfkunst bitteschön auch lernen sollen.
Ja, und stets auch der Vergleich mit anderen Nationen und halt auch, dass man, ja, dass der chinesische Stil, ob es jetzt Kampf oder auch Lebensstil ist, irgendwie überlegen wirkt. Weißt du, was ich meine? Hörst du mich raus? Das wirkt immer so ein bisschen, ja, Ip Man ist der perfekte Vorzeigechinese,
ja,
der genau weiß, wie man leben soll, wie man leben muss, wie man kämpfen soll und wie man kämpfen muss. Und jeder, der eigentlich nicht so ist wie er, ist nicht perfekt. Das kann man den Filmen allen Filmen ein bisschen ankreiden, wenn man böse sein will. Will ich aber nicht, aber man könnte. Das ist ein Angriffspunkt, der Film wirklich
also
hat.
Donnie Yen, also Ip Man wird hier schon als ziemlicher Saubermann da gezeigt. Es wird auch scheinbar auch bewusst verzichtet, die Opiumsucht ein bisschen darzustellen, die es ja in echt gegeben hat bei ihm. Darauf haben sie verzichtet. Das ist wurscht. Also die können es meinetwegen gern beschönigen, dass Ip Man so ein Saubermann ist. Also das finde ich vollkommen in Ordnung, dass du so eine in Anführungsstrichen perfekte Figur hast, die aber natürlich ihre Macken hat und auch selbst zugesteht, zum Beispiel im dritten Teil hat er das zugesteht, dass er viele Fehler hat. Also diese Bescheidenheit ist ja auch wichtig, dass man sich selbst richtig erkennt. Aber unabhängig davon, von der Figurenzeichnung her, der zweite Teil ist Chinas bzw. Hongkongs Rocky 4, könnte man fast sagen.
Ja, absolut, absolut, das ist so, ja. Das ist... Da hast du ja auch Sammo Hung in der Nebenrolle dabei, ja?
Ja, da hat er sich vom Actionregisseur auch so ein bisschen nach vorne gedrängt jetzt in eine Rolle. Und da muss ich schon sagen, mir haben insgesamt in Summe die Kämpfe einen kleinen Tick weniger gefallen, weil dort ein bisschen mehr Wirework, ein bisschen mehr Kabelarbeit mit eingeflossen ist.
Das ist genau mein Satz jetzt gesagt. Das ist genau, was ich auch sagen wollte. Genau so. Hab's genau gleich gesehen. Sehr witzig.
Haha, war erster. Ja. Ja, sehr schön, dass wir uns da so einig sind.
Ja,
dieser Kampf am Tisch, der ist irgendwie kunstvoll und aller Ehren wert, aber da habe ich schon so ein bisschen die raue Härte des ersten Teils vermisst.
Ja, es war zu
verspielt. Also, das war ein bisschen zu sehr drüber.
Ja, zu verspielt. Zu verspielt, zu wenig, schon so ein bisschen weiter weg von der Realität.
Ja, also beim ersten, da hättest du noch denken können, okay, so ungefähr hätten die vielleicht Kämpfe auch in echt ausgesehen.
Ja.
Taten sie natürlich nicht, aber in der Filmwelt, die ein bisschen realistisch und historisch angesiedelt ist, dachte ich, okay, kann man das so lassen. Aber wenn die jetzt dann anfangen, irgendwie von einem gebrochenen Tisch irgendwie abzuspringen und auf zwei Stuhlbeinen zu landen, nur um hier einen Unentschieden hier zu forcieren, das ist dann irgendwie zu vieles
gut. Ja, also, das hat mich leicht genervt. Deswegen, ich habe Ip Man 2 immer noch als guten Film gesehen. Ich habe den sicher gut bewertet, aber sicher nicht mehr so hoch wie den ersten. Aber Donnie Yen war immer noch fantastisch. Er war immer noch fantastisch. Und auch zu Sammo Hung zu sehen und den Antagonisten, den Boxer, der, wie hieß er, Milos, den Darren, gespielt vom
Darren Shalhavi.
Der verstorbene Darren Shalhavi, der ist ja 5 Jahre später gestorben im Schlaf, glaube ich, ist er einfach, dann hat er einen Herzinfarkt gehabt oder was ich was, ist einfach gestorben, wie alt war er, 45 höchstens oder sowas, viel zu früh gestorben.
Kanntest du den vorher?
Ja, aus dem Seagal-Film.
Echt? Ich kannte ihn vor, also nicht bewusst, da ist er mir nicht aufgefallen, aber ich kannte ihn vor aus dieser Olaf Ittenbach-Nummer Beyond the Limits.
Okay.
Kennst du Olaf Ittenbach?
Nee.
Der österreichische Zahnarzt, der sich dachte, ich mache jetzt mal Splatter-Filme.
Ist das ein Cousin von Uwe Boll?
Ich wette, die haben mal miteinander ein Bier getrunken, kann sein. Beyond the Limits, der hat mich echt, also das ist ein Splatter-Film, wo der, ich habe noch nie einen selbstzweckhafteren Splatter-Film gesehen. Und da war halt, Darren Shalhavi war halt irgendwie einer der Peiniger, die so ein bisschen, ich habe jetzt keinen der Hostel-Filme gesehen, ich kann jetzt nicht sagen, ob der jetzt schlimmer oder weniger schlimm ist, aber es war nicht mein Film. Aber da jedenfalls war Darren Shalhavi einer der Lumpen.
Großartig. Muss ich, glaube ich, sehen. Ich habe ihn gerade vor mir auf dem Bildschirm. Ich muss den, glaube ich, sehen. Großartig. Sehr schön, sehr schön. Ja, Ip Man 2.
Aber ja, Ip Man 2, wie schon im ersten Teil, die Chinesen wollten ja sich irgendwie von ihrer besten Seite zeigen und dachten sich, wir müssen jetzt unsere Tradition der ganzen Welt zeigen. Wing Chun, in dem Falle, weil es schon ein bisschen verbreitet ist, machen wir es noch ein bisschen populärer. Und so hast du wirklich im ersten Teil auch schon bereits, aber noch schlimmer im zweiten Teil. Es fallen ständig Sätze wie, soll ich dir mal zeigen, was Wing Chun ist? Ha, das ist dein Wing Chun? Ich zeige dir, was Wing Chun ist. Das sind Sätze, die könntest du auch in Dragon Ball hören.
Ja, ja, ganz klar, ganz klar.
Es ist saudämlich und vor allem, ich sag mal, solche Sätze sind auch schon in anderen Filmen gefallen. Bei Jackie Chan in Drunken Master 2, da hast du auch viele Gespräche über Drunken Boxing taugt doch nichts, Charlie Fu ist viel besser. Das hast du auch gehabt. Ip Man, die Ip Man-Filme gehen noch einen Schritt weiter und die treten das noch ein bisschen mehr aus und zusätzlich hast du ja eben diese geschichtliche Komponente und diesen Erzähler, der am Ende dir noch ein bisschen mehr über Wing Chun erzählt. Also es wirkt wirklich so, als ob der Kampfstil wirklich beworben werden will.
Ja. Ich glaube, war da nicht sogar, und vielleicht weiß es einer unserer Zuhörer noch, als ich die DVD damals geöffnet habe, da war doch ein Wing Chun Flyer drin. Da war doch was drin.
Stimmt, ganz vergessen, ja. In jeder DVD des Verleihs Amazer ist, wenn du sie frisch aufmachst, ist ein Gutschein für die EBTO.
Oder? Da war was drin, oder? Stimmt, oder? Ja.
Ja, ja, ist es auch. Ich habe ja die Ip Man 2, Master Z und Ip Man 3. Die habe ich frisch ausgepackt. Die waren bei mir noch eingeschweißt. Die habe ich zur Vorbereitung wieder geguckt. Master Z und Ip Man 3, die habe ich jetzt aufgepackt und festgestellt, da sind auch noch diese Gutscheine drin. Würde mich interessieren, ob die immer noch gültig sind. Ich meine, das ist auch schon Jahre alt. Das
kannst du so Homer Simpson-mäßig jetzt mal einlösen gehen.
Ja. Also die machen schon krass Werbung. Für den Spaß. Ip Man 2. Er ist zwar insgesamt schwächer als der erste Teil, aber ich muss sagen, ich liebte diesen Endkampf gegen den Boxer.
Ja.
Ich fand den Endkampf gegen den Boxer, den fand ich richtig stark, nochmal viel besser als gegen den bösen japanischen General im ersten Teil.
Ja, ich auch. Also da kam auch sehr gut.
Ich habe das richtig. Oh, hier ist gerade eine Wespe vor meinem Mikro. Die nervt mich gerade. Eieiei. Okay, ich versuche mal, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen, weiter zu quatschen. Also den Kampf fand ich.
Also ich sehe es gerade in Sergei von meiner Kamera, wie er einen Kampf hat, einen aussichtslosen Wing Chun-Kampf mit einer Wespe.
Ja, ich versuche gerade voll geil auszuweichen mit meinen Kopfbewegungen, aber egal. Also ich habe richtig gefeiert, wie Donnie Yen, wie Ip Man diesen Boxer dann so umgedreht hat und ihm dann schön mit der Faust nochmal mehrfach ins Gesicht geschlagen hat, diesen eindimensionalen, arroganten Schnösel, ne? So bauen die es ja gerne auf.
Ja.
Alle Ip Man-Filme sind da, was das angeht, ziemlich platt. Bei Master Z wird es nochmal eine Stufe schlimmer. Aber sie bauen die immer sehr schön einfache, eindimensionale Charaktere auf, die du nur hassen möchtest. Und dann dich umso mehr freust, wenn sie aufs Maul bekommen.
Aber die wollen ja eigentlich, im ersten Teil war es ja der Kampf von China versus Japan, sprich chinesische Kampfkunst gegen japanische Kampfkunst.
Und jetzt geht's
gegen den Boxer. Eigentlich wollen sie permanent nur zeigen, wie überlegen doch die chinesischen Kampfkünste den anderen sind, oder?
Ja, das wollen sie. Sie wollen zeigen, wie stark China ist. Gerade in Zeiten von MMA, wo chinesische Kampfkunststile immer mehr vorgeführt werden, wir erinnern uns an den Chinesen Xu Xiaodong, der den Tai Chi Meister herausgefordert hat und ihn gnadenlos niedergeplättet hat mit schlichtem MMA, ja. Und die der ist ja deswegen, ist ja sein Rating-System, in China hast du dieses Punktesystem.
Ja.
Von der Regierung wurde ihm sein Punktesystem so dermaßen nach unten in den Keller gesetzt, seine Punktzahl, dass er nicht mal mehr mit der U-Bahn fahren darf.
Ja, China,
weil er die Kampfkunstmeister verhaut.
Ja. Ich wollte keine Kritik aber äußern an China hier, aber
auch wieder ein Thema für sich. ja, aber ja, jetzt hat er diesen Briten da verboxt und dann diese tolle Rede gehabt, wie in Rocky 4, ja?
Ja.
Wir müssen alle irgendwie zusammenkommen, bla bla bla. Und ich fand es ja zumindest schön, dass Ip Man gegen den Boxer sich ein bisschen mehr abgemüht hat als gegen alle anderen davor, inklusive dem ersten Teil. Also im ersten Teil hat er kaum etwas abbekommen, ja. Nicht einmal einen Streifen. Geschwitzt hat er schon gar nicht. Im zweiten Teil hat er endlich zumindest mal ein paar Schläge, ist er mal zu Boden gefallen.
Ja.
Und das fand ich schon insofern realistisch, weil Boxen ist wirklich nicht zu unterschätzen. Nee. Boxen bleibt eigentlich immer noch die höchste Kampfkunst.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Ja.
Okay, aber trotzdem, ich fand die Inszenierung, ich fand es saugeil. Ich fand es nur ein bisschen komisch in der deutschen Übersetzung. Meine Erstsichtung von Ip Man 2 war im O-Ton und mit Untertiteln. Und da wurde ganz am Ende gesagt, hau ihm auf den Bizeps, hau ihm auf den Bizeps. Mhm. Und das macht er am Ende auch.
Okay.
In der deutschen Übersetzung sagt er, hau ihm auf den Bauch, hau ihm auf den Bauch. Und du denkst, warum? Warum habt ihr Bizeps mit Bauch übersetzt, ihr Dödel? Egal, Ip Man 2, schwächer als der erste Teil, aber fantastisches Finale. Ich liebe diesen Kampf.
Ip Man 2, da ist ja einiges passiert danach. Ja, da hat man gemerkt, hey, mit diesem Ip Man-Figur, da kann man ja auch noch ein bisschen Geld machen. Und dann
haben sie kollaboriert.
Kurz darauf, ein paar Monate später, glaube ich, kam das erste, ich nenne es mal Spin-Off. Ich weiß nicht, ist das ein Franchise?
Ich kann dir weiterhelfen,
ja?
Was das angeht. Nochmal kurz zu diesen Gutscheinen, ganz kurz.
Ja, klar.
Da stehen jetzt so tolle Sätze wie, kämpfen lernen wie Ip Man. So. Noch besser ist, es gab ja auch irgendwo in Nürnberg gab es einen Kung-Fu-Trainer, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ich habe ihn eh vergessen, aber auf jeden Fall, der hat damit geprahlt, dass er in Hongkong gewesen ist und deswegen sehr viel authentischeres Wing Chun bieten kann, und er hat sogar angeblich bei den Ip Man-Filmen persönlich ist er als Berater tätig gewesen, ja, und deswegen sagt er, komm zu mir in meine Schule, wenn du lernen möchtest, so zu kämpfen wie Donnie Yen in Ip Man, dann komm in meine Schule. Also unseriöser geht's gar nicht.
Aber ist das der Herr K.? K-Punkt?
Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Auf jeden Fall, er bewirbt seinen Kampf damit, dass du so kämpfen kannst wie Donnie Yen in Ip Man. Und da hört es bei mir schon auf.
Großartig.
2010 war es das aber nicht mit Ip Man. 2010 gab es dann noch dieses Prequel, Ip Man Zero. Jo. Mit einem ganz, ganz jungen Darsteller.
Ja.
Der dann Ip Man in jungen Jahren verkörpert hat.
To Yu Hang hieß der
Hermann Yao.
Der To Yu Hang war das.
Ja.
Ja.
Den habe ich aus Interesse natürlich dann auch geguckt, aber ich habe gleich gemerkt, das ist irgendwie eine ganz andere Klasse. Du hast ein bisschen Kampfszenen, du hast ihn nicht gesehen, oder?
Ich habe ihn gesehen, den habe ich gesehen.
Ach so.
Aber
ach so,
das ist ja auch schon eben 10 Jahre her. Und ich habe ihn aber nicht als die ganz große Enttäuschung abgeschrieben. Ich glaube, ich habe ein Review geschrieben.
Der war jetzt nicht eine Gurke. Das war keine Gurke, aber wenn du mit Erwartungshaltung rangehst, irgendwie einen weiteren Ip Man-Film zu sehen, bist du enttäuscht. Also es fängt damit an, dass du eben nicht mehr Donnie Yen hast. Macht auch Sinn, wenn du ihn jünger darstellen willst, aber ich fand den Schauspieler jetzt auch nicht so überragend. Der hat mich jetzt nicht so. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass diese Figur irgendwie später mal zu diesem Ip Man wird, wie du ihn in den Hauptfilmen gesehen hast.
Nee, es waren
zwei völlig verschiedene Charaktere.
Ja, das war eine ganz andere Figur, das war was ganz anderes. Ich schaue gerade nochmals kurz mein Review an von damals. Ip Man Zero. Ich habe den sogar gut bewertet, mein Freund. Aber ich weiß nichts mehr davon.
Ich weiß noch ein paar Szenen. Also ich fand den so okay, aber die Kampfszenen haben es nicht groß rausgerissen und es war okay. Worauf ich mich erinnern kann, war eine Szene, wo sie in der Mensa sind oder wo auch immer. Mhm. Und das Erste, was er dort lernt, ist, wie man sein Essen verteidigt, damit dir keiner das Essen klaut, nämlich man spuckt drauf. Die haben sich aufs Essen drauf gespuckt. Du musst auf dein eigenes Essen ein bisschen spotzen, damit dir keiner mehr das Essen klaut.
Okay, und ich ansonsten hattest du erzählen von chinesischen Delegationen, mit denen ich mal essen durfte, und ich mach's jetzt nicht. Ich mach's einfach nicht.
Das andere, das kannst du mir privat erzählen. Das andere, woran ich mich erinnere, ist, Yun Biao hatte dort eine wichtige Rolle. Er war der Kampfkunstmeister, ja, der sich mit Ip Man angelegt hat oder immer empört war von Ip Man, weil Ip Man es gewagt hat, in seinen Kampfkunststil hohe Tritte einzubauen. Ja, und Das hat ja im klassischen Wing Chun nicht zu suchen. Und da hat es die ganze Zeit diese Streiterei gegeben. War schön, Yun Biao in so einer Meisterrolle zu sehen, weil sonst kann ich Yun Biao eigentlich nur aus den Jungrollen,
ja,
wo einfach ein kleiner Haudegen ist.
Und du, ich habe hier noch aufgeschrieben in meinem Review, dass Sammo Hung damals mit dabei war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Doch, er war auch als Figur in dem Film mit dabei.
Aber eine andere Rolle als in Teil 2, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, ganz, ich weiß es auch nicht lange mehr.
Es war ein okayer Film, maximal, aber ja, mehr ist es bei mir auch nicht hängen geblieben.
Ich finde es noch spektakulär. Der Film wurde in einem YouTube-Trailer als Ip Man 3 Zero beworben. Das war damals. Ja. Ich habe hier noch den Trailer-Link. Ip Man 3 Zero.
Ja, weil damals war es ja vermeintlich erstmal zu Ende mit der Ip Man-Story, weil eigentlich hätte man meinen können, die Geschichte ist jetzt erstmal auserzählt.
Ja.
Jetzt hat er diesen Kampfkunst gegen den Boxer gehabt. Am Ende ist nochmal Bruce Lee vorbeigekommen, hat gesagt, hey, ich würde gerne bei dir Kampfkunstunterricht nehmen.
Ja.
Und er sagt, ja, du musst noch ein bisschen wachsen, aber dann machen wir das schon. Ja, ich habe mich auch über die Szene gefreut, aber das war's dann. Und das war's dann auch erstmal für 5 Jahre mit Ip Man. Eigentlich hätte man das nicht fortsetzen wollen, man hätte es für sich beruhen lassen wollen, aber die Popularität ist so angestiegen, dass man sich gedacht hat, hey, mach mir doch mal wieder, du könntest doch mal wieder deine Rolle des Ip Mans noch mal wieder aufleben lassen. Ja. Und ich finde, der dritte Teil, auch wenn er so einiges an Kritik sich anhören lassen darf, finde ich, hat es zumindest geschafft, neue Aspekte in die Geschichte einzubringen. Schöne, frische, neue Elemente, die zumindest nicht die Kritik zulassen, dass man hier einfach nur noch mal ein bisschen Kohle machen wollte, sondern die haben hier schön ein bisschen was geliefert, inhaltlich. Und zwar zum einen, Ip Man 3 kam jetzt ja 2015, 2016 raus. Ich war bei Teil 3 war ich auch im Kino. Ip Man 3 habe ich im Kino gesehen, in Jena. Und da geht's auch los, wenn du im Kino bist. Ich greife jetzt mal vor, bevor ich jetzt aufs Inhalt komme. Aber sowohl bei Teil 3 als auch bei Teil 4. Teil 4 habe ich jetzt vor ein paar Monaten, im April, im März, im Kino gesehen. Ich habe bei beiden Filmen die Erfahrung gemacht, wenn du da in einen Ip Man Film gehst, im Kino, dann hast du auch irgendwie eine Wing Chun Schule, die dort auch mit reingeht. Also ist dann so eine ganz große Gruppe von Leuten, die alle gleich angezogen sind. Die haben alle ihre Kampfanzüge an und kommen dann ins Kino rein, ja. Mhm. Und hörst auch so ein bisschen sie über Paxau und Tanzau sprechen.
Natürlich.
So habe ich es in Jena erlebt. Noch viel besser war es bei Teil 4, als der Film dann zu Ende war. Ich war dann draußen in der Halle und habe dann kurz noch irgendwie in meiner Tasche meine Mütze gesucht, weil ich irgendwie ständig meine Mütze verliere. Ich kram ein bisschen in meiner Tasche rum und neben mir haben sich dann die Wing Chun Studenten aufgestellt. Also vor dem Kino, vor dem Kinoeingang steht plötzlich so in einer Reihe stehen lauter Wing Chun Schüler und ihnen gegenüber der Trainer und die wollen nochmal ihre Verabschiedungszeremonie abhalten. Und ich habe mich gedacht, ach komm, ich stell mich mal dazu. Ich bin dann von meiner Tasche aufgestanden, habe mich dazugestellt als Fremdling. Und hab dann auch mit mich verbeugt und Tschüss gesagt.
Ich bin ja leicht neidisch auf dich, dass solche Filme bei euch im Kino laufen und bei uns in Basel einfach nicht. Da bin ich wirklich neidisch. Ganz ehrlich.
Du Ärmster.
Ja, ich
hab mal regelmäßig nach Nürnberg kommen. Hä?
Das ist ein Problem, dass...
Auch zur Filmbörse.
In Basel, wir haben hier die Kinos, die wir haben. Wir haben vor allem zwei Ketten, die sich konkurrieren, wenn es um eher solche Filme geht, aber die sind halt jetzt auch durch das Erwachen von den Avengers und dem DCU und dem Schieß mich tot Franchise, was es sonst noch gibt, da kommt nicht mehr viel Innovatives ins Kino. Da musst du ja schon mal hoffen, dass was Gutes kommt und ja, ich gehe pro Jahr vielleicht noch 1-2 Mal ins Kino. Ja, das muss man so zu formulieren. Und so ein Film wird bei uns nicht mehr laufen, das ist ganz klar so schade. Tja.
Nee, also hier in Nürnberg haben wir auch ganz kleine Kunstkinos, wo auch so ganz abwegige, kleine
Ja, wir haben auch
unabhängig Produktion.
Ja, wir kommen. Haben auch Independent Kinos haben wir auch, aber da wird kein Ip Man laufen, da läuft eher ein serbo-kroatischer Jodelfilm als Ip Man. Also müssen wir ganz klar sagen.
Ja, gut, aber man muss auch dazu sagen, hier in Nürnberg ist auch das Europas größtes Kinokomplex.
Ja, ich bin ja nicht neidisch, Sergej, ja? Hör jetzt bitte auf. Nicht in der Wunde rumstochern. Macht man nicht. Was mir beim Ip Man 3 sehr gefallen hat, ist halt auch hier der Auftritt von Mike Tyson. Ja, wer hätte es gedacht? Mike Tyson hat hier...
Zu dem kommen wir gleich.
Kommen wir gleich, okay. Dann warte ich noch kurz.
Ja, mein Problem ist ja, dass ich immer vom einen zum nächsten springe und immer hin und her springe. Ich wollte eigentlich ja kurz darauf eingehen, was der dritte Teil inhaltlich gut gemacht hat. Bevor ich dann plötzlich wieder bei meinen Kinobesuchen war. Im dritten Teil, was die gut gemacht haben, ist die Tatsache, dass sie zum ersten Mal einen Bösewicht aufbauen, wirklich aufbauen, mit dem du dich sogar ein bisschen identifizieren kannst. Du hast zum ersten Mal, wird nicht ein ganz plattes Feindbild aufgebaut, das es zu besiegen gilt, sondern du hast tatsächlich eine Figur, mit der du auch ein bisschen mitleidest, mit der du vielleicht identifizieren kannst und die auch sympathische Seiten hat. Und dass Ip Man am Ende gegen so jemanden antreten darf, ist nochmal eine völlig andere Nummer als in den ersten zwei Teilen, wo du einfach nur einen Grund auf bösen Charakter hast. Das zum einen muss man erwähnen, zum anderen, die haben der Frau von Ip Man deutlich mehr Raum gegeben. Mhm. In den ersten zwei Teilen war sie einfach nur das schmückende Beiwerk, so irgendwie die Notiz, dass eben Ip Man eine Familie hat. Aber im dritten Teil ist sie wirklich ein zentraler Handlungsbestandteil, wo die auch für das meiste Drama in dem Film sorgt.
Ja gut, aber das Drama muss ja auch aufgebaut werden, ja. Also da geht's, ich glaube, das ist nicht mal zwingend die Frau, die hier, man hat einfach ein Drama gesucht und halt, man war im Jahr 1960 rum, glaube ich, beim dritten Teil und seine Frau ist ja dann auch gestorben.
Krebskrank.
Ja.
Ja genau, sie hat ja Krebs, das ist ja soweit auch historisch korrekt und das hat man dann eben weiter beleuchtet.
Genau.
Und insofern hat sie auch entsprechend mehr Raum bekommen für die Handlung. Ja. Das fand ich dann gut, dass man sich so ein bisschen auch auf mehr menschliche Seiten konzentriert hat. Du hast Mike Tyson erwähnt, das ist ja ein bisschen eine Mogelpackung gewesen. Der Film wurde ja damit beworben. Also die ganzen Trailer haben gezeigt, ey, pass mal auf, hier kommt jetzt Mike Tyson. Und denkst du, wow, scheiße, Mike Tyson. Das ist doch noch krassere Steigerung, als hier den unbekannten Boxer Darren Shalhoub gehabt zu haben. Aber Mike Tyson, das war jetzt mal eine Ansage.
Ja.
Wie sich rausstellte, ist das aber eine Mogelpackung, weil letztlich ist das der Kampf gegen Mike Tyson, der findet irgendwie relativ in der Mitte des Filmes statt.
Ja.
Und innerhalb eines Handlungsstrangs, der eigentlich nichts mit dem Haupthandlungsstrang zu tun hat.
Ja, das stimmt.
Es war ein bisschen, der Film ist insgesamt inhaltlich ein bisschen zerfasert. Er hat zwei Handlungsstränge, wovon der eine irgendwie in eine Sackgasse gerät, während der andere Handlungsstrang, die hatten eine kurze Berührung miteinander, aber so richtig notwendig war es auch nicht.
Ja, aber ich weiß, der Kampf mit Mike Tyson hat mir gefallen, weil er so brachial war. Das ist also unfassbar brachial. Tyson mit seiner riesen Faust, der da auf Wände eindrischt fast schon. Und halt da daneben.
Auf Wände, auf Glasscheiben.
Den zierlichen Don Yen, das hat cinematografisch mir das sehr gut gepasst. Und wer jetzt bei einem Gastauftritt von Mike Tyson im Actionfilm denkt, da kommt man nicht drum herum, auch mal den Steven Seagal-Film China Salesman zu erwähnen.
Oh.
Hast du den gesehen?
Ich hab den nicht gesehen, aber ich habe die Kampfszene gesehen.
Was, die Kampfszene?
Szene kenne ich. Die habe ich natürlich gesehen.
Das ist halt, du hast einen Don Yen am Set als Gegenspieler oder du hast einen Steven Seagal des Jahres 2018 am Set stehen.
Und das ist das Gleiche. Was ist da genau passiert? Also am Ende des Tages, die Szene wird ja so aufgebaut, Steven Seagal kommt so rein, was willst du denn, ich bin hier der große Kampfkunstmeister. Du denkst, ja, der Steven Seagal wird schon den Mike Tyson hier ein bisschen zurechtstutzen. Aber am Ende verliert ja Steven Seagal den Kampf und landet irgendwie in der Ecke.
Ja.
Und ich dachte, wie kann Steven Seagal das mit sich machen lassen?
Ja,
ich weiß gar nicht, wie der Film ausgegangen ist, aber das war doch die einzige Szene mit den beiden.
Der Steven Seagal hat nur eine Nebenrolle im Film. Der Film war so schlimm, es war... Das ist kein Steven Seagal-Film. Das ist nichts. Das ist nichts.
Ach so, okay.
Da hat eine Nebenrolle und da hat nur mitgemacht, weil er da wohl ein gratis Essen bekam oder sowas.
Das aber was man auch erwähnen muss, also das habe ich zumindest gelesen und meiner Erinnerung nach, wie die Kampfszene war, soll es ja so gewesen sein, dass tatsächlich Mike Tyson und Steven Seagal nie im selben Raum gewesen sind.
Das habe ich eben auch gelesen, ja, und das macht das Ganze dann noch schlimmer, ja. Wenn das, dann hast du weißt, der Mike Tyson, der wäre mit dem in die Szene gegangen, klar, aber der Seagal hat mal wieder gesagt, nee, das ist mir zu gefährlich, ich bin zu alt für den Scheiß.
Ist zu gefährlich? Ja. Der hat nicht gesagt, es ist ihm zu gefährlich. Er hat gesagt, es ist wahrscheinlich zu gefährlich für Mike Tyson.
Ja, natürlich. Ich kann nicht. Ja, genau. Ich würde ihn töten. Ich kann nicht mit dem in einem Raum stehen. Meine pure Präsenz. Ja,
die einzigen Szenen, wo du sie beiden gleichzeitig im Bild siehst, sind irgendwie von oben.
Ja.
Ja, wo du dann eben nicht erkennen kannst, wer
ja,
da eben
ja, kämpft. Ja, genau. Also das ist Katastrophe. Und dann siehst du so eine Szene hier mit Donnie Yen und denkst einfach, wow. Ja.
Fett. Also der Kampf, der war gut. Es ist für mich nicht das Highlight des Martial Arts Kinos. Ich fand trotzdem den Kampf gegen Darren Chalavi besser. Also der auch dramaturgisch, es wurde besser aufgebaut und es hat irgendwie musikalisch hat es mehr gesetzt. Beim Kampf gegen Mike Tyson, der war stark. Ich fand es auch cool, wie Mike Tyson sich bewegt. Aber dann gibt's wieder so alberne Szenen, wo Ip Man sich dann plötzlich so ganz tief auf einem Bein in die Hocke stellt, weil er denkt, jetzt habe ich noch bessere Chance gegen Mike Tyson, weil jetzt bin ich ganz unten und Mike Tyson ist ja nicht gewohnt, einen Gegner zu schlagen, der unten ist.
Ja.
Aber das war auch nur ein paar Sekunden, dann ist plötzlich Ip Man wieder oben. Das war irgendwie so eine völlig unnötige Darbietung einer einbeinigen Kniebeuge.
Ja, klar.
So, aber Hauptsache, du kannst eine so schön majestätisch in prachtvoll ausgefalteter Musik so ein bisschen in die Hocke gehen und eine Wing Chun-Stellung eingehen. Ja. Da werden wieder alle jubeln. Aber ich habe mir ehrlich gesagt so an den Kopf gekratzt, okay, was soll das jetzt werden? Mhm. Ich würde jetzt da denken, da kommt in der nächsten Szene kommt Mike Tyson, tritt mir ins Gesicht und Ip Man tot am Boden. Das wäre doch eine tolle Weiterführung der Szene gewesen.
Im Paralleluniversum wäre das wohl passiert. Es war noch witzig für mich, dieser Film kam ja 6 Jahre später. Und für mich war... Ich weiß, ich habe da irgendwie keine Freudenschreie gehabt, dass der rauskam. Ich habe ihn einfach wahrgenommen. Ah, da kommt Ip Man 3. Schaue ich mir mal an. Ja. Er hat mir gefallen. Ich weiß, ich habe den auch gut bewertet. Aber ich glaube, ich habe da nicht groß gejubelt irgendwie, weil, keine Ahnung.
Bei mir war auch die Magie der ersten beiden Teile, wo ich wirklich noch Gänsehautmomente hatte bei Kampfszenen, das war dort dann verflogen.
Genau, bei mir auch.
Das war, aber es war trotzdem immer noch gut, aber da hast du noch ein bisschen mehr von dieser dummen Propaganda gehabt, wie sich da die Kinder so schlagen. Mein Papa macht Wing Chun, meiner Papa macht auch Wing Chun.
Genau.
Wir streiten uns jetzt. Und wie oft über Wing Chun gelabert wird, das ist nicht das wahre Wing Chun, ich vertrete das echte Wing Chun und bla bla bla.
Genau.
Bisschen anstrengend. Generell war der Film inhaltlich ein bisschen zerfasert, weil er irgendwie in verschiedene Richtungen wollte und dir ein bisschen zu platte Bösewichte präsentiert, die anfangen irgendwie Kinder zu entführen und aber dann entführen sie plötzlich aus Versehen irgendwie das Kind von dem einen, mit dem sie ein bisschen paktieren. Oh, sorry, dann kommst du wieder, den bringen wir wieder raus. Und dann kommt aber der Max Zhang, Chin Ti Chi, wie hieß er nochmal im Film? Ich habe die Figurennamen vergessen. Dann taucht er doch wieder auf und hilft Ip Man.
Ja.
Es ist irgendwie ein wildes Durcheinander und auch wenn ich eingangs lobend erwähnt habe, dass ein Charakter aufgebaut wird erstmals und auch zweidimensional ist, also wirklich von mehreren Facetten beleuchtet wird, dass du grundsätzlich einen Endboss hast, der jetzt irgendwie eigentlich auch eine Sympathiefigur sein kann, fand ich den doch ein bisschen schwierig geschrieben, weil irgendwie ich konnte ihn moralisch trotzdem nicht so richtig greifen. Ich meine, einerseits ist er irgendwie bescheiden, lebt ein bisschen in Armut und möchte für seinen Sohn nur das Beste und greift und auch hilft auch Leuten in Gefahr. Er hat Zivilcourage bewiesen, als dann der eine Lehrer entführt wurde. Gleichzeitig ist er eine kleine Hure und lässt sich kaufen, nur um einen anderen Kampfkunstmeister den Arm zu brechen.
Ja.
Und das sind die Sachen, die haben mir für mich nicht so richtig zusammengepasst. Das war ein bisschen schwierig, aber trotzdem insgesamt fand ich stark, dass du so einen Kampfkunstmeister hast, der dann mit leicht unlauteren Methoden sich so ein bisschen seine Reputation erarbeitet und du dann so einen quasi Endkampf gegen Ip Man hast, Wing Chun gegen Wing Chun.
Ja, genau. Ja, aber ich muss sagen, das ist der Ip Man-Film, der mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben ist irgendwie.
Echt? Ja. Okay, vielleicht, weil du den nur einmal damals gesehen hast und den vierten hast du jetzt frisch gesehen.
Ja, nee, klar, aber auch eins und vor allem eins und auch zwei habe ich doch noch mehr abgespeichert als den. Aber klar, ja, ich habe eins öfter gesehen, das ist ganz klar. Ganz klar.
Der dritte Teil war ja auch trotzdem eine Steigerung, was den Endboss angeht. Im ersten Teil gegen Karateka, im zweiten Teil gegen den Boxer, im dritten Teil jetzt die Endstufe, Wing Chun gegen Wing Chun.
Ja, aha, ne? Stil gegen und, Stil und da, eigentlich, aber Substyle gegen Substyle, oder?
Weil es ist ja genau das, was eigentlich in Wing Chun immer gern gelehrt wird und was mich immer genervt hat, auch beim Appmas, wo es heißt, ja, wir trainieren nicht Boxen gegen Wing Chun, wir trainieren Wing Chun gegen Wing Chun. Genau. Das heißt, wir ignorieren einfach, dass es Boxerhakenschläge gibt, sondern wir trainieren nur, wie man einen geraden Fauststoß aus dem Wing Chun
ausweicht. Genau, das ist genau der Punkt. Genau, stimmt, das hat auch mein Sifu damals immer wieder kritisiert, der mir gesagt hat, Dominik, schau auch mal noch was anderes an, mach mal eine Runde Eskrima, wenn du kannst, das philippinische Kampfsport, schau mal Karate an, damit du weißt, was da passieren kann auf der Straße quasi, oder? Und denn wenn du immer nur in deinem eigenen Stil trainierst, das ist, wie viele Wing Chun Typen gibt's auf der Straße, die dir gefährlich werden können? 0,0001%, ja. Chance ist sehr klein, dass ich in der Disco von Wing Chun Typen niedergeschlagen werde. Ja.
Die Chance ist generell sehr klein, dass du von einem erprobten, erfahrenen Kampfsportler dumm angemacht wirst. Ja. Ich sag mal, je mehr man kämpfen kann, je mehr man versteht, was Kämpfen ist, desto weniger hast du das Bedürfnis, jemanden auf der Straße dumm herauszufordern. Yep. Leute, die eh kompetitiv kämpfen, die lassen alles raus im Ring und die müssen dann nicht noch irgendwie auf der Straße einen Dummann machen. Das sind immer die Hayopais.
Dann schau dir mal die TV-Serie Cobra Kai an. Ja, da ist's anders. Da ist's anders.
Ich kenne ja die ersten 2-3 Folgen. Ja. Ich weiß, in Filmen gibt's immer noch viele Lumpen.
Ja. Yeah.
Jeder kann Karate und Ip Man 3. Wo waren wir dort?
Ip Man 3.
Ip Man 3. In Ordnung. Kann man machen, kann man sich anschauen.
Absolut, absolut. Wir motzen auf hohem Niveau. Ja, das ist alles sehr hohes Niveau, auf dem wir hier motzen. Wenn wir motzen, dann ist es auf ganz hohem Niveau.
So, mit Ip Man 3 könnten wir uns jetzt mal im Bereich der Spin-Offs kurz wagen, bevor wir abschließend Teil 4 besprechen. Nach Ip Man 3 gab es ja, weil du eben so eine Bösewicht-Figur hattest, wie die von Max Zeng dargestellten Wing Chun-Meister, der nicht ein kompletter, platter, eindimensionaler Bösewicht war, sondern auch so seine guten Seiten hatte, hat man sich gedacht, da macht man noch mal einen Spin-Off und präsentiert uns einen Wing Chun-Film, nur mit ihm in der Hauptrolle. Und das ist dann 2018 mit Master Z geschehen. Und ich sag's gleich, Master Z ist noch mal deutlich, deutlich platter und noch mal deutlich propagandistischer als schon die ersten drei Ape Man-Filme.
Ich hab den nicht gesehen.
Ja, deswegen, ich habe ihn extra mir deswegen angeschaut, um das sagen zu können. Ich habe den Film, glaube ich, vor einem Jahr auf DVD gekauft und die ganze Zeit von mir hingeschoben, bis ich ihn jetzt nicht mal einen Grund hatte, den zu schauen.
Aber ganz kurz, das ist nicht der Grandmaster.
Nein, zu dem komme ich auch noch.
Okay.
Wir sprechen jetzt von Grandmaster war 2013.
Okay.
Wir sprechen jetzt von Master Z 2018. Die Figur aus Ip Man 3, der Schurke in Anführungsstrichen, der ist jetzt die Hauptfigur in Master Z. Er ist quasi durch die Geschehnisse aus dem dritten Teil, hat er wieder sich entschieden, ein einfaches Leben zu führen, führt so einen kleinen Lebensmittelladen. So, und unterliegt er mit seinem Sohn. Und natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Er gerät zur falschen Zeit am falschen Ort, gerät er an die falschen Personen, wo gerade irgendein kleiner Wannabe-Zuhälter irgendwie seine Damen irgendwie verprügelt. Und zufällig ist er gerade in der Gegend und hilft dann ein bisschen.
Okay.
Nein, er hilft erst, nachdem das Geschenk, das er für seinen Sohn gekauft hat, ein kleiner Batman, nachdem der Bösewicht, dieser Zuhälter, das irgendwie weggetreten hat, hat sich dann auch der Max Zeng eingeschalten und mitgemischt.
Ist das der gleiche Hauptdarsteller, der auch in Ip Man 3 vorkommt?
Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Es ist genau derselbe Schauspieler, der dieselbe Figur spielt.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Ja, genau. Derselbe Schauspieler spielt dieselbe Figur,
okay.
Was schon mal cool ist. Ich glaube, sonst hätte man sich nicht für einen Spin-Off entschieden. Weil der Mann ist ja auch durchaus fähig. Und man hat für dieses Spin-Off auch so ein bisschen ein hohes Kaliber an Kampfkunst-Prominenz aufgefahren. Du hast Tony Ja, der ist als Auftragsmörder mit dabei. Und Michelle Yeoh, das Bond-Girl, ist mit dabei. Und wir haben aber auch den großartigen Kampfkunstmeister Dave Bautista. Ja, aber der ist quasi ein Ersatz für Mike Tyson. Du brauchst ja immer diesen großen, stämmigen Kerl, den du treten kannst und du einfach, wo es wirkt, als ob du gegen einen Baumstamm trittst.
Ja, aber ich mag Dave Bautista. Ich sehe den gerne irgendwie. Da hat irgendwas.
Vor allem in den Marvel-Filmen?
Ja. Der macht generell, auch wenn er mal... Ja, das ist ja bei den Marvel-Filmen dabei, die ich eigentlich auch mag. Also und dann war auch noch bei diesen zwei Stallones dabei, Escape Plan 2 und 3. Da war das einzige Anschaubare in diesen Filmen, also ja.
ich will es kurz halten, wir müssen jetzt hier nicht breit austreten. Master Z ist nochmal deutlich platter und nochmal deutlich dümmer als die anderen Filme. Also der ist wirklich extrem naiv, wie hier schwarz-weiß gemalt wird, wie hier irgendwie, es gibt so Szenen wie mit korrupten Polizisten, wo es einfach reicht zu sagen, hey, die haben Drogen. Nein, wir haben keine Drogen. Und dann wird plötzlich der Koffer gebracht. Hier sind aber die Drogen. Oh Mist. Nein, das ist nur eine Lüge. Also ganz schlecht, ganz platt, ganz, ganz übel und bequem sich zurechtgeschrieben.
Okay.
Soll auch wurscht sein. Kampfszenen sind in Ordnung. Auch wieder von Yuen Woo-ping, der hat auch schon beim dritten Teil die Kampfszenen dirigiert. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir beide Teil 3 nicht so gut finden wie Teil 1 und 2 auch, denn ab Teil 3 hat nicht mehr Sammo Hung die Kampfszenen choreografiert, sondern Yuen Woo-ping.
Okay.
Der eigentlich auch ein fähiger Mann ist, aber ich mag Sammo Hungs Stil mehr. Er benutzt einfach weniger Wirework.
Ich habe gerade gesehen, Woo-ping ist auch der Regisseur von Master Z, habe ich gerade gesehen.
Ja, genau, er ist auch der Regisseur, das merkst du noch umso mehr. Also hier hast du jetzt Wirework en masse.
Okay, krass, okay.
Es gibt eine Szene, wo sie über Neonschildern rumspringen und sich dort einen Kampf liefern, was eigentlich auf Blatt Papier ziemlich cool klingt. Und es sieht auch schön aus, aber man merkt schon sehr stark, dass da Hilfsseile am Start waren. Es wirkt sehr künstlich. Es ist fast schon Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Okay.
Fast schon. Nicht ganz so schlimm, aber es geht schon in die Richtung.
Okay.
Und das mochte ich eigentlich nicht so. Und generell ist festzuhalten, dass du erstaunlich wenig bis eigentlich gar nichts vom Wing Chun siehst. Also unser Hauptheld, der bekannt ist als der Wing Chun-Kämpfer aus Teil 3, du bekommst eher so ein Allerwelts-Akrobatik-Kung-Fu von ihm geboten. Es wird dann später auch inhaltlich darauf eingegangen. Er verzichtet bewusst auf Wing Chun, weil wegen seiner Schmach aus dem letzten Teil möchte er sich bewusst aufsparen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Am Ende kämpft er gegen Dave Bautista und er ist so lange ihm unterlegen, bis er sich plötzlich denkt, okay, da mache ich jetzt doch Wing Chun. Und plötzlich kommt auch die typische Ip Man-Theme. Ja, und dann plötzlich kann er Dave Bautista dominieren und haut ihn zu Klump. Aber am Ende ist es Tony Jaa, der Auftragskiller, der Dave Bautista mit einem Giftpfeil tötet. Spoiler.
Okay, irgendwie will ich den Film sehen, irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Ich kann es nicht genau definieren, aber ja, vielleicht hole ich mir mal noch.
Jetzt habe ich ihn gespoilert, tut mir leid.
Macht nichts.
Aber am schlimmsten fand ich ja wirklich, ich möchte mal auf die Propaganda eingehen. Ganz am Ende, bei den Credits schon, da wird nochmal so eine Szene eingeblendet in so einem kleineren Bildschirm. Da siehst du nochmal, da wird eine Szene vom Anfang des Filmes aufgewärmt. Nämlich am Anfang des Filmes hattest du den Sohn von Max Zhang gehabt, der sich mit einem anderen Jungen, mit einem Bully angelegt hat und der sagt, ich bin Wing Chun, mein Vater macht Wing Chun und mein Papa ist Kampfkunstmeister in keine Ahnung welchen Stil, das war so ein kleiner dicklicher Junge und der hat dem Jungen ein blaues Auge verpasst. So, und die beiden Kumpels von dem Bully haben gejubelt, ja, du hast ihn platt gemacht. Und jetzt in den Credits wurde es nochmal aufgefahren, plötzlich treffen die sich wieder, der Junge haut diesmal dem dicken Jungen eins aufs Auge. Sogar zwei, der haut mir um zwei blaue Augen und die beiden Kumpels von dem Bulli sagen sich, wow, cool, wir müssen Wing Chun lernen.
Oh, come on.
das ist Fremdscham hoch 10. Also mehr Propaganda geht nicht. Vor allem, was die zeigen, guck mal, ich konnte ihm ein blaues Auge schlagen, ich bin so toll. Also Gewalt lohnt sich, liebe Kinder.
Großartig. Ja, ich werde mir gehabt, ich bin Komplettist, den schaue ich mir noch an, ja.
Okay. Was du dir hingegen nicht anschauen musst, sind die beiden Spin-off-Filme, die vorher rausgekommen sind, 2013. Da gab es gleich zwei Ip Man-Filme. Mhm. Einer war Ip Man Final Fight mit Anthony Wong in der Hauptrolle. Mhm. Wir kennen ihn als skrupellosen Waffenhändler aus Hardboiled.
Ja, ja.
Ja, also der Film, da muss ich sagen, ich weiß gar nichts mehr, außer dass der Film, also Anthony Wong ist halt kein Kampfsportler und entsprechend sahen auch die Kampfszenen aus. Also da wurde ein bisschen rumgetrickst. Ja. Aber der Fokus lag auch nicht so richtig auf Ip Man selbst, sondern mehr auf den Schüler, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich nur noch an eine Szene erinnern, an mehrere Szenen, wo Ip Man irgendwie einen Kreis gezeichnet hat und gesagt hat, versuch mal, mich aus diesem Kreis zu drängen. Das war's schon. Ich kann inhaltlich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Es war überhaupt nicht das, was du sehen wolltest. Ja, ja. Es war kampfkunsttechnisch war es vielleicht okay, die eine oder andere Szene, aber es war auch inhaltlich nicht spannend, es war nicht mitreißend, es war vergessenswert. Ja, ja. Kann ich niemandem empfehlen, aber man müsste nochmal auffrischen, vielleicht ist es besser. Anders ist es da bei dem anderen Ip Man-Film, The Grandmaster, ja, zu dem wir jetzt kommen. Den habe ich jetzt frisch nachgeholt, den hatte ich schon seit Jahren mir aufs Radar geholt. Aber erst heute, erst vor 2 Tagen habe ich den jetzt mal nachgeholt. The Grandmaster mit Tony Leung-Chiu-Wai, den ich ja sehr mag. Der ist ja auch aus Hardboiled, der Undercover Cop. Aber auch aus vielen anderen Filmen kennen wir ihn. Wo kennen wir noch? Aus vielen alten John Woo-Filmen. Bullet in the Head.
Okay.
Später in Hero und Infernal Affairs. Also ich mag Tony Leung-Chiu-Wai sehr gerne. Und auch der Regisseur, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Der Regisseur ist eigentlich auch, der hat einen Namen und einen Stil. Das ist ein sehr feiner Autorenfilmer, der Wong Kar-wai. Kennst du den?
Nee.
Er ist bekannt für seine Liebesfilme, bei denen es aber mehr um unerfüllte Liebe geht. Also von ihm habe ich sonst gesehen In the Mood for Love, auch mit Tony Leung-Chiu-Wai und der Maggie Cheung, bekannt als die Freundin von Jackie Chan in diversen Police-Stories. Es war ein schöner Film, der hat auch so Filmpreis in Cannes gewonnen. In the Mood for Love kann ich empfehlen, ist ein schönes Ding. Interessant zu sehen, dass Wong Kar-wai sich da mal so einem Martial-Arts-Film gewidmet hat. Und Wong Kar-wai ist einer, der geht gerne in sehr entschleunigten, poetischen Bildern auf. Ja?
Okay. Also,
was Wong Kar-wai sehr gerne macht, das hast du auch in dem Film, Zigarettenrauch wird gerne mal sehr elegisch und poetisch in Szene gesetzt. Ja? Das hast du auch in The Mood for Love gehabt mit dem Tony Leung. Gab es so eine schöne Szene, wo er raucht und auch der Qualm ihm so über den Kopf steigt. Schönes Ding. Auch Yuen Woo-ping hat hier auch das Kampfchoreografie-Zepter übernommen. Ich sag's gleich vorweg, ich fand den Film nicht gut. Ich fand, es war eine furchtbare Schlaftablette. Zu Beginn, der Film fängt an mit einer Kampfszene im Regen. Sehr kunstvoll, sehr schön eingefangen. Also bildtechnisch sehr stark, aber ich habe null Bezug zu der Kampfszene. Ich weiß nicht, warum kämpft er jetzt gegen die da draußen? Es hat mich völlig kalt gelassen, auch wenn der Kampf an sich irgendwie okay war. Also ich hätte jetzt von Tony Leung Schlimmeres erwartet. Ich dachte nicht, dass er ein Kampfsportler ist, aber zumindest in dem Film sahen Tritte durchaus kraftvoll und fähig aus, muss ich dazu sagen. Aber der Film an sich, er konzentriert sich gar nicht so richtig auf Ip Man. Es geht eigentlich mehr so ein bisschen in der ersten Hälfte um Ip Man, in der zweiten Hälfte geht es dann eigentlich mehr um die Tochter eines anderen Kampfkunstmeisters, die Rache üben will an seiner Schüler. Und nebenbei wird dann so ein bisschen eine unerfüllte Liebe zwischen ihr und eben Ip Man so ein bisschen am Ende ausgeschmückt.
Okay.
Also das ist immer so ein Thema in dem Film von Wong Kar-wai, so ein bisschen tragische Liebe, unerfüllte Liebe. Und also der Film konzentriert sich nicht wirklich auf Kampfszenen. Er hat ein paar nette Kampfszenen parat, auch einen sehr philosophischen Ansatz, wie man Kampfszenen darstellt. Aber am Ende des Tages geht's viel um Gefühle und den ganzen Scheiß.
Nein, das ist nicht für unser Forum, Film, nicht für unsere Actionfreunde.
Nein, so, wie gesagt, ich in dem Mutverlauf fand ich gut, aber hier hat das irgendwie, das hat inhaltlich, das war sehr unfokussiert. Keine der Kampfszenen hat so richtig Spaß gemacht. Sie haben optisch hier vielleicht gut ausgesehen, aber nichts wurde vernünftig gut aufgebaut. Ich habe wirklich sehr, das Ganze ist wirklich sehr kalt an mir vorbeigegangen. Irgendwann war ich irgendwie genervt von dem Ganzen, weil ich irgendwie nie so richtig in dem Film drin war. Ich kann keine Empfehlung aussprechen, aber ich habe schon eine Person getroffen. Ich habe mich mal irgendwie vor vielen Jahren mit einem Arbeitskollegen unterhalten. Der meinte, er fand den Grandmaster ja sehr großartig und viel besser als die anderen Ip Man-Filme. Ich konnte dazu damals nichts sagen, weil ich den nicht gesehen hatte. Aber naja, ich sag mal, was man den Ip Man-Filmen vorwerfen kann, die sind platt. Und die haben eine ganz einfache Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ja,
klar.
Das hat der Grandmaster nicht. Du hast hier kein Feindbild, das aufgebaut wird. Der Film ist halt irgendwie, in Anführungsstrichen, anspruchsvoller.
Yeah.
Aber leider hat er dabei vergessen, irgendwie eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Und die ist eigentlich auch sehr zerfasert, sehr unfokussiert. Und also ich hatte keine Freude an The Grandmaster, auch wenn Tony Leung eine Augenweide ist.
Und witzigerweise war es auch der Film, den ich mir nie ansehen wollte irgendwie. Und danke, dass ich dieses Geld jetzt sparen kann, Sergej. Es war auch der Film, den ich mir nie ansehen wollte und ich werde es auch nicht machen, Sergej. Danke, dass ich dieses Geld mir sparen kann.
Ich habe diese 390 gern ausgegeben.
Das ist mir zu viel.
Ich hatte schon lange, ich wollte als Komplettist, wollte ich den auf jeden Fall noch gesehen haben. Mhm. Einfach, weil ich eben auch den Hauptdarsteller mag.
Okay.
Aber wenn du wirklich Bock hast auf einen guten Martial-Arts-Film, dann ist das, der ist irgendwie, der versucht mehr poetisch und gefühlsvoll zu sein, aber inhaltlich hat er einfach nicht gezogen.
Okay.
Also von daher keine Empfehlung für The Grandmaster, auch wenn mich einige vielleicht deswegen aufhängen wollen würden, weil viele für das irgendwie einer der besten Martial-Arts-Filme aller Zeiten ist.
Okay.
Habe ich auch schon gelesen. Aber es ist kein Actionfilm, sagen wir es so. Und für ein Drama, für ein Gefühlsdrama, da reicht's auch nicht, da gibt's auch Besseres.
Alles klar.
Sage ich mal so. Aber er hat seine Szenen und genug über den gequatscht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eines übrig, nämlich die Ip Man-Serie, die TV-Serie. Hast du die gesehen?
Da gibt's noch eine TV-Serie, nee. Das habe ich nicht gewusst. Habe ich nur gewusst.
In meiner Mastasie-DVD, da war auch noch ein Gutschein oder ein kleiner Reminder für die TV-Serie, die es gibt. Die soll aber sehr scheiße sein und ich habe mir das jetzt auch nicht angeguckt.
Ah gut, sehr gut.
Die Zeit hatte
sehr,
ich nicht.
Sehr beruhigend.
Ja. Ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben, das gab es auch noch. Ansonsten Ip Man 4.
Yes.
2020.
Yes.
Das finale Kapitel der Ip Man-Reihe,
ja.
Der Haupt-Ip Man-Reihe mit Donnie Yen, die einzige Reihe, die wirklich zählt.
Ich war, als wir beide gesagt haben, hey, wir zielen darauf, dass wir kurz nach Erscheinen dieser letzten Episode von Ip Man, dass wir da einen Podcast machen, da habe ich wirklich drauf gebrannt, mir den Film zu sehen und bin am Release-Tag gleich gerannt, um mir den zu holen. War sogar einen Tag früher schon auf dem Markt bei uns in der Schweiz und habe den sofort gesehen und bin begeistert. Habe ihn wirklich als starken Film empfunden. Mit einem, ich muss sagen, deutlich gealterten Donnie Yen.
Ja, man merkt ihn.
Und ich war nicht sicher, ob es...
Lebenserfahrung an.
Ob es nicht noch ein bisschen aufgeschminkt war, der hat wirklich einiges älter gewirkt. Und Ip Man war ja in diesem Film ja auch schon über 60 Jahre alt. Also die Figur war über 60 Jahre alt, glaube ich. Und ja, spannend. Wie hast du den Film gesehen? Verglichen mit dem, messen wir es mal am ersten Teil. Wie hast du diesen Film gesehen? Diesem ersten actionreichen Teil. Nee, hast du den im Kino gesehen?
Ja, habe ich davon erwähnt. Das war das, wo ich da mit den Wing Chun-Schülern mit
einer Reihe
aufgestellt habe.
Alles klar, das war der, okay.
3 und 4 habe ich im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ob der zweite auch schon im Kino kam. Ich glaube ja, aber nur sehr limitiert. Aber der erste definitiv nicht. Das war, glaube ich, wirklich nur eine Direct-to-DVD-Geschichte. Der vierte Teil, Ip Man, ich habe den gesehen aus Verpflichtung, weil ich schon den dritten Kino gesehen habe. Die anderen zwei mochte ich sehr. Ich dachte, ey, das unterstütze ich doch gerne. Da gehe ich doch gerne ins Kino. Und ich hatte meinen Spaß. Es war wieder ein gutes Ding. Aber man hat auch gemerkt, irgendwie ist es auch mal gut. Auch hier hast du wieder platte Charaktere, sehr platte Figurenzeichnung, um die rassistischen Tendenzen, das Rassismusproblem, das der Film gerne auffährt, noch so ein bisschen mehr anzustacheln. Mhm. Ja, du hast hier die bösen Amerikaner, die auf die Chinesen runtergucken. Und die Chinesen müssen sich erstmal beweisen mit ihrer Kampfkunst. Und es ist auch hier wieder das große Thema, wie schon in allen anderen Themen, welcher Stil ist besser, welcher Stil taugt, was ist das für Wing Chun? Soll das dann Wing Chun sein? Ist das alles, was Wing Chun kann? Ha, ich zeig dir mal, was Karate ist, blablabla.
Ja. Ja, absolut. Und der Film hat auch etwas, was ich habe da noch ein bisschen recherchiert. Das spielt ja angeblich zum größten Teil in San Francisco. Nee, wurde da nicht gedreht, wurde in England gedreht. Also... Das sind dann diese kleinen Dinge, die mir dann den Spaß minimal verderben, aber auch wirklich nur minimal. Denn der Film hat doch etwas zu bieten, nämlich Donnie Yen und noch was anderes, Scott Adkins. Und Scott Adkins gegen Donnie Yen kämpfen zu sehen, das, ich glaube, du kannst eine Filmreihe nicht besser beschließen als mit diesem Kampf.
Ja, eben, also du musst doch mal einen richtigen Hammer raushauen zum Abschluss,
ja,
wenn du schon von vornherein ankündigst, das wird jetzt das Ende sein.
Ja.
Irgendwann stirbt ja auch die Figur Ip Man und dann denkst du, wie kannst du steigern? Er hat jetzt schon gegen einen japanischen Karate-General gekämpft, gegen einen britischen Boxer, gegen einen echten Box-Champion, Mike Tyson, gegen einen Wing Chun. Wie kann man das jetzt toppen? Jetzt nehmen wir einfach mal einen amerikanischen General oder was ist er?
Ja, Ausbilder, gerade? Ausbilder der US Navy.
Ausbilder, Marine, der aber halt mehr so ein, ich sag mal, allerwelts modernen MMA-Superkampfstil hat.
Ja. Ja. Nee, warte mal, der propagiert ja Karate. Das ist doch Karate.
Er propagiert Karate. Ja. Was, da muss ich jetzt sagen, da ist jetzt irgendwie mein Geschichtswissen nicht gut genug, aber ist es wirklich so, dass Amerikaner so sehr auf, also die so rassistisch waren wie er, trotzdem so sehr auf einer japanischen Kampfkunst beharrt haben?
Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mal, als ich den Bond-Film Man lebt nur zweimal war es, glaube ich, gesehen habe, habe ich ein bisschen recherchiert, dass halt auch durch den Bond damals, dass dieses asiatische Kampfkunst-Ding auch ein bisschen in die Welt hinausgetragen wurde. Das war, glaube ich, 1904 oder 65. Jetzt kann schon sein, dass das ein bisschen abgefärbt hatte damals auf die Army. Das kann schon sein, dass da was. Ich müsste da tiefer recherchieren, aber ich sehe das als eine Möglichkeit an, dass die da wirklich schon ein bisschen Karate-Elemente in ihr Training aufgenommen haben.
Ja, nee, das kann ja sein, aber ich habe mich nur im Film gewundert, wenn du so rassistisch bist und gern auf die Kampfkunst der Chinesen so abfällig hinunterblickst, warum wird die Kampfkunst der Japaner so hochgehalten? Ich meine, mit denen gab's Krieg.
Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung, ja. Und ich fand Scott Adkins hat das saugut gespielt. Ich meine, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er wirklich ein richtiges Arschloch raushängen lassen, ein richtiges rassistisches Arschloch. Und ich habe das richtig gut gefunden.
Er ist ja nicht so ein begnadeter Charakterdarsteller, aber es reicht für solche eindimensionale Darbietungen, weil wenn du dann seine ganzen Interviews anschaust, es ist ja ein sehr freundlicher, charmanter,
total
zuvorkommender Mensch.
Total, und er liebt,
einfach ein cooler Typ.
Ich bin ja dankbar, dass du mir diese YouTube-Reihe von ihm empfohlen hast, bei der er vor allem momentan jetzt während Corona mit allen Legenden des Actionfilms hinsetzt und eine Dreiviertelstunde lang quatscht. Und du siehst ja immer auch dieses Grinsen, das er im Gesicht hat, wenn er das Gegenüber auf eine Szene anspricht. Ja, bei dieser und dieser Szene hast du das und das gemacht. Und dann hat er immer dieses verrückte, dieses spitzbübische Grinsen. Er hat richtig Freude daran, wie cool diese Szene war. Und mit Daniel Bernhardt.
Ja, dein Grinsen ist auch gerade sehr...
Ich imitiere gerade Scott Adkins. Aber ich glaube ganz ehrlich, Adkins ist nicht mal so ein schlechter Darsteller. Ich glaube, der kann noch mehr.
Nee,
nicht. Der ist schon... Das ist nicht Dolph Lundgren. Der kann noch ein bisschen mehr.
Nee. Ist auch nicht Steven Seagal. Nee, der kann noch viel mehr.
Ich auch nicht.
Hast du mal die Szene mitbekommen? Er hat mal versucht, sich als Bruce Wayne, als Batman zu bewerben. Es gibt so ein Video von ihm, wo er versucht, irgendwie Bruce Wayne zu spielen und mit Alfred spricht. Nee. Der ist ja bei sich irgendwie im Hotelzimmer und hat sich versucht, so ein Werbevideo zu
machen. Okay,
so ein Bewerbungsvideo.
Muss ich mal schauen. Okay.
Da versucht er gerade irgendwie Bruce Wayne zu mimen. Und das hat er auch nicht völlig verkehrt gemacht. Ich glaube, er hat sich damals zu dem Zeitpunkt beworben für den Film, den am Ende Ben Affleck bekommen hat.
Okay.
Also Batman vs. Superman.
Ja, weißt du, ganzer Affleck.
Das wäre doch mal eine Sache gewesen.
Aber Affleck hat das Teil doch nur bekommen, weil er den größeren Namen hat. Das ist alles, ja.
Er hat es nicht schlecht gemacht.
Nee,
ich
aber,
kann nichts gegen Affleck sagen. Aber ja, am Ende, das passt nicht, wenn du irgendwie einen Film hast mit den ganz großen Hollywood-Namen Henry Cavill und dann kannst du nicht Scott Adkins daneben stellen.
Nee, das geht nicht.
Also im ganz großen A-Klassenbereich Hollywood fristet Adkins ja weiterhin ein Stuntman und Nebenfigur da sein.
Ich finde das so schlimm. Scott Adkins hat viel mehr verdient.
Er hat viel mehr verdient, aber andererseits, ich meine, er hat seine Fans, er hat seinen Platz im Leben, im Filmgeschäft gefunden und er wird geschätzt. Und was will man mehr? Er lebt von dem, was er gerne tut. Mehr kannst du eigentlich nicht verlangen.
Ja, und du kannst dir als Fan wirklich praktisch jeden zweiten Film von ihm anschauen. Die meisten sind, also sicher jeder zweite ist eigentlich sehr, sehr ansehnlich.
Ja.
Also,
liebe Zuhörer, wir werden uns auch mal Scott Adkins mal im Detail widmen.
Oh ja.
Da habe ich auch eigentlich mal einen Grund, mal ein paar Lücken zu schließen. Da habe ich auch noch bei weitem nicht alles gesehen.
Und da muss ich kurz erwähnen, da kommt doch mal der Fanboy in mir hoch, wenn ich habe mit Isaac Florentin, ja, der Regisseur, israelische Regisseur von der Undisputed 2 und 3 Reihe. Ich habe da mal was geschrieben, da hat er Facebook was kommentiert von wegen Foto mit ihm und Scott Adkins und habe ich drunter kommentiert, ihr könnt ja mal einen Teil 5 machen vielleicht, würde uns Fans sehr freuen, da hat mir das Scott Adkins geantwortet, ein Kommentar drunter.
Ach, was,
und da als du da, da bin ich wieder ein ganz, ganz kleiner Junge, der denkt, oh mein Gott, mein Star hat mich angeschaut. Ey,
du reißt da die Augen auf und denkst dir, Scheiße, du denkst dir gerade, du bist der glücklichste Mensch der Welt.
Ja klar, das siehst du im Kommentar von Scott Adkins, das ist so geil. Ja.
Ja, Adkins, ey, sorry. Diese Internet 2.0 Welt, die ist einfach fantastisch, aber
ja,
bringt doch Leute mehr zusammen, ne?
Ja. Es hat sogar gegeben, dass ein Star Trek Darsteller mir gefolgt ist auf Instagram. Das war was ganz, ganz Großes. Und dann ist er leider gestorben, der Aaron Eisenberg.
Ich wollte jetzt sagen.
Ja.
Achso, ich dachte, es wäre der, warte, kannst du, wie hieß er nochmal? Der Schauspieler, der John Clark gespielt hat.
Na, das war gut.
Wie hieß der nochmal?
William Dafoe?
Nein. Warte mal, ich
gab diverse noch, John Clarks bei den John Tom Clancy Filmen. Da gab's diverse. Das war der Liev Schreiber war es auch. Und dann noch in der
Moment, John Clark war doch eine Star Trek-Figur.
John Clark ist doch keine Star Trek-Figur. Was ist mit dir?
Oh, shit.
Das ist doch...
Oh, shit, nee, dann...
Tom Clancy-Film.
Dann verwechsel ich was.
Nee, das wäre ja...
So. Moment einmal, die Figur auf deinem Forum-Avatar, was, wer ist das?
Das ist Captain Sisko.
Das ist nicht John Clark.
Nee, das ist Captain Benjamin Sisko.
Okay.
Oh mein Gott, Sergej, das darfst du jetzt alles nicht rausschneiden, denn ich glaube, das hat Konsequenzen.
Mache ich auch nicht. Ich mache mir gern ein paar Feinde.
Ja, zu Ip Man 4 möchte ich gerne noch kurz was anmerken. Und zwar, der Film hat nicht so viel Action drin, wie die vorherigen Filme, jedenfalls in meinem Gedächtnis. Ist ein bisschen actionarmer. Versucht, mehr Story zu erzählen, wie Ip Man mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert wird. Und ja, dann versucht noch für seinen Sohn ein gutes Leben zu organisieren für nach seinem Abgang. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Hauptdarsteller hat Krebs, das ist so wie Breaking Bad, habe ich lange nicht sehen wollen, weil es genau um das Gleiche ging. Und ja, aber der Film hat das dann doch noch ordentlich umschifft und die Kampfszenen, die es gab, die waren toll, mir hat das sehr gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Wirework war ein bisschen weniger, also es hat mich weniger gestört vielleicht auch. Keine Ahnung, wie du das siehst, Sergej. Und halt, ja, Scott Adkins, der hat für mich alles nochmals rausgerissen und hat für mich einen sehr versöhnlichen Schlusspunkt und diese Reihe gesetzt. Wie siehst du denn das?
Vom Kampfkunstpunkt her, ja, das war nochmal sehr stark, aber auch da finde ich, er hat einen schönen Schlusspunkt gesetzt, aber ich hatte nicht dasselbe Gefühl wie bei den ersten zwei Teilen.
Nee, gar nicht. Kampfszenen angeht. Auch bin ich genau gleich. Das war eine Offenbarung damals und jetzt ist einfach noch ein weiterer guter Teil, der hinzugefügt wurde, aber es war nichts mega Spezielles jetzt.
Ja, aber worüber man auf jeden Fall noch sprechen muss, ist die Steigerung der Darstellung, der Präsenz der Figur Bruce Lee. Im ersten Teil wurde am Ende nur erwähnt, Bruce Lee war der Schüler von Ip Man. Im zweiten Teil taucht er kurz als Kind auf. Ganz am Ende.
Ja,
als
genau.
Cameo.
Ja.
Im dritten Teil hast du ihn zumindest schon mal als Erwachsenen, der ein bisschen, ihm Tanzunterricht gibt und am Anfang so eine ganz schlechte Szene hat, wo er ihm irgendwie versucht, die Zigarette aus dem Mund zu treten, um zu zeigen, wie schnell er ist.
Ja.
Das war ein bisschen Banane. Aber okay. Und jetzt im vierten Teil, da haben sie sich gedacht, jetzt müssen wir mal endlich mal Bruce Lee seine eigenen Szenen geben.
Ja.
Und dann hast du halt so Szenen, wo historisch belegt, Bruce Lee ist großer Auftritt in dieser Karate-Demonstration in San Francisco, wo auch seinen One-Inch-Punch und die einarmigen Zweifinger-Liegestütze präsentiert. Alles schön gut. Ip Man ist nicht zugegen gewesen, wirklich, aber im Film eben schon. Mhm. Aber dann geht's halt los, ne? Dann unterhalten sich die beiden, Ip Man und Bruce Lee, ja, über die alten Zeiten und dann taucht in diesem Café tauchen dann plötzlich die Karatekämpfer in ihren Anzügen auf
ja,
und wollen
Bruce Lee
herausfordern.
Ja, das ist eine ganz schlimme Klischee-Szene, oder?
Also hier befinden wir uns schon im Bereich Trash.
Ja,
also,
ja, ja.
Sobald dann einer der Muftis den Bruce Lee rüber zitiert, so mit einer Handbewegung, hey, kommst mal rüber, und dann sind die in der Seitenstraße, in der Gasse, und dann kann Bruce Lee erstmal seine Nunchakus rauskramen. Mhm. Ja, die hat er immer bei sich, hinten in der Gesäßtasche.
Ja,
und macht dann genau die exakt gleichen Bewegungen, wie er sie sonst in dem Film macht. Und dann kämpfen die und Bruce Lee kann gewinnen und der Bösewicht gibt ihm nur noch einen Daumen nach oben, weil er letztlich einfach nur sehen wollte, wer besser ist. Und es ist Trash pur. Ja. Es hat Spaß gemacht, aber ich habe mich auch peinlich berührt gefühlt.
Ja, das ist so 80er Jahre Billigkino, Billig Karatefilmkino. Und das hat mir auch nicht gefallen. Ja, das ist so.
Zieht ein bisschen den Film runter, ja.
Ja, aber
man meint es ja gut, man muss unbedingt Bruce Lee reinzwingen, aber so, nee, komm. Aber das hat mich auch schon damals bei der ersten Bruce Lee-Verfilmung, Dragon, die Bruce Lee-Story, schon genervt, dass man aus einem Biopic versucht, irgendwie so einen Hongkong-Action-Reiser zu machen und dann genau die Szenen reinpackt, die du in einem Biopic eigentlich nicht haben willst, weil es ist einfach nur total verwässert.
Aber es ist halt auch ein Problem, wenn du ein Biopic machst, weißt du, wenn du eine Biografie wirklich verfilmen willst mit nur wahren Begebenheiten, dann wird es irgendwann langweilig und schwierig und du musst Dramaturgie zurechtzwängen. Wie der Daniel San mit seinem Bonsai-Bäumchen, musst du da ein bisschen schneiden hier und binden da.
Ja, sonst kleine Details passt schon, aber wenn du dann wirklich so irgendwie das komplette Universum auf den Kopf stellst und wirklich der Quatsch vorgesetzt wird.
Das irgendwann wird es schwieriger, aber die wollten halt einfach diesen Bruce Lee noch ein bisschen kämpfen zeigen.
Und, also, es hat schon seinen guten Grund, dass ich den ersten Ip Man, eine Person, die sonst nicht viel mit Kampfsport am Hut hat, zeigen würde, als den vierten Teil, aber beim vierten Teil würde sich denken, was für ein Scheiß.
Ja, genau.
Beim ersten Teil, da würde man sich das eben nicht denken.
Ja, das stimmt, absolut richtig, ja.
Größtenteils nicht, ja.
Ja.
Und damit wäre auch, glaube ich, alles zu Ip Man gesagt. Okay, wir sind jetzt keine Ip Man Experten, was jetzt die Person an sich angeht. Ich habe jetzt nicht die Biografie gelesen.
Nee.
Du etwa? Nein.
Nee.
Aber ansonsten, wollen wir festhalten, ist eine der ertragreichsten, populärsten Filmreihen, die in jüngster Zeit herausgebracht worden sind. Der erste Teil bleibt für mich ein großer Klassiker des Genres. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Man kann auch noch den zweiten hinterher gucken. Die ganzen Peripheriefilme rund um Grandmaster und Co., die kann man sich angucken, wenn man von dem Thema nicht genug bekommt oder wenn man gar kein Martial Arts Fan ist und poetische Bilder gerne hat und gern Arthouse Kino sehen möchte, dann kann man sich auch The Grandmaster angucken. Sollen auch sich ruhig Action Fans ihr eigenes Bild davon machen. Ich konnte dem Film nicht folgen.
Ja.
Ansonsten hast du noch was?
Ich kann
abschließen. Wir bleiben sogar unter 2 Stunden.
Unfassbar. Ja, wir können auch abschließend sagen, dass Ip Man, die ganze Ip Man Reihe 1 bis 4 startet, wie ich sehr gesagt, einen großartigen ersten Teil. Aber auch die Teile 2, 3 und 4 sind alles super ansehnlich. Ja, zieht sie euch rein. Ihr werdet euch nicht langweilen. Das sind sehr, sehr gute Actionfilme. Vielleicht sogar sehr, sehr gute Martial Arts Filme. Mit tollen Charakteren, tollen Figuren. Macht sehr Spaß. Absolut keine Zeit- oder Geldverschwendung. Und
Oh, wichtig zu erwähnen, ich möchte es nochmal explizit erwähnen, aber was auch einen modernen Klassiker ausmacht, nicht nur Handlung, Figur und Kampfszenen in dem Fall, sondern auch unvergesslich die Ip Man Theme, die Musik, die Filmmusik.
Hey, das
die
ist
einprägsam.
Ja, voll, ja. Voll. Das zieht sich auch durch die ganze Reihe durch. Diese
Ja, und eben auch durch, wie ich schon erwähnt habe, in diesem Spin-Off. Die ganze Zeit kommt diese Musik nicht, bis eben sich Max Zeng entschließt, am Ende im Finale doch noch Wing Chun einzusetzen. Plötzlich kommt die Theme. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, aber eher, weil ich das doof fand.
Ja, ich muss den sehen. Ich will den Film sehen. Ich muss den sehen, ganz klar.
Okay. Kannst du ja mal ein Kontrastprogramm machen. Genau. Grandmaster und dann Master Sie.
Ja, genau. Nee, ich hole mir die beiden. Ich glaube, beide werde ich mir holen. Doch, mache ich. Komplettist.
Sehr gut, das machst du. Nee. Also die Film ist sehr schön. Vor allem, wenn du Wing Chun Unterricht hast, wenn du irgendwo in eine Wing Chun Schule gehst, dann kann es gut passieren, dass als Trainingsmusik genau die Musik läuft. Das hatte ich auch schon erlebt.
Sehr, sehr schön. Ja. So. Wollen wir jetzt hier unsere Bewertungen noch setzen oder wie wollen wir das machen?
Bewertung,
wir haben ja ein Bewertungsraster von
Daumen. Ich gehe mal kurz einmal um die Filme durch.
Ja.
Ich sage, der erste Mann, Daumen nach oben mit öligen Bizeps.
Same, genau gleich.
Zweiter Teil, Daumen nach oben. Dritter Teil, Daumen zur Seite. Vierter Teil, auch Daumen zur Seite.
Ja.
Da bist du jetzt wortlos.
Ich gebe Teil 2 einen Daumen nach oben. Ohne Bizeps. Ich gebe Teil 3 in meiner vagen Erinnerung einen Daumen nach oben ohne Bizeps. Und auch Teil 4 gebe ich einen sehr, 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 sehr gut gewollten Daumen nach oben. ohne Bizeps.
Oh ja.
Einfach weil die Reihe ist einfach, weißt du, diese Filme sind einfach gut, zu gut, um sie nicht gut zu finden. Auch wenn sie, wenn da ein bisschen Klischee reinkommt, wenn ein bisschen, ja, aber das
Pathos,
ist viel besser als das meiste andere, was du sehen kannst, oder? Das ist doch einfach toll. Ich fand's eine tolle Serie.
Insgesamt, es gibt Filmreihen, die deutlich schwächer geworden sind dann. Also hier hat Ip Man 3 hat noch einen guten Qualitätsstandard gehalten.
Und sie wissen, nach wann sie aufhören müssen, offensichtlich. Also das scheint wirklich der letzte Teil gewesen zu sein und das ist auch wirklich gut.
Gut, dass sie sich da zumindest an der Geschichte gehalten haben. Ja. Auch Ip Man ist irgendwann mal gestorben.
Ja, ja.
Er ist nicht von Aliens irgendwie verjüngt worden und hat noch weitere Kämpfe bestritten.
Nee. Sollen sie Finger davon lassen von Aliens und so. Das ist nicht gut.
Damit genug. Jetzt wollen wir einfach nur noch kurz uns auf mein Filmquiz zurückbesinnen. Du erinnerst dich, es geht um einen Boxer und um einen Karateka/Taekwondoka, die sich zusammentun, um einen lokalen Drogenring aufzumischen. Wir sprechen von einem Film aus den 80ern, 85. Ein Martial-Arts-Klopper, möchte man so sagen. Es gibt auch viele nackte Brüste. Also beide haben auch ihre Freundin am Start, die sie am Ende retten müssen. Es gibt auch schön Frühstück. Die Dame muss duschen gehen und sagt, ich mache so lang Frühstück und dann Frühstück. Pass auf, jetzt geht's weiter. Wir sprechen von einem, halte ich fest, deutschen Film. Das ist eine rein deutsche Produktion.
Okay.
Und mit sehr lokal eine mittelfränkische Produktion. Ein Film, der ausschließlich in Nürnberg gedreht worden ist. Aber doch, der noch Kultstatus hatte. Ein Film, der auch bei Schläferz, du kennst Schläferz, präsentiert wurde. Denn er hat doch schon ein bisschen seine Wellen geschlagen. Ich spreche von dem unvergesslichen Macho Man.
Macho Man?
Mit dem Boxer René Weller. Boxer René Weller. In der Hauptrolle. Okay. Kennst du René Weller?
Nee.
Ja, keine Ahnung, wer das ist. Ein bekannter Boxer aus den 80ern, der war ein Mittelgewichtsboxer und der hat auch später mal irgendwelche Werbevideos gedreht, die Kalkofe verarscht hat und die wiederum deswegen hat René Weller Kalkofe verklagt, da gab's da auch mal irgendwie einen Gerichtsstreit mit den beiden. Und der andere, Taekwondoka ist der Peter Althof, seines Zeichens auch Promi-Bodyguard. Also er hat auch, glaube ich, schon mal Schwarzenegger und DiCaprio hat er mal beschützt. Der hat hier auch in Nürnberg auch eine Schule. Ich war auch dort einmal, ein paar Mal habe ich dort Training gemacht. Und schön zu sehen, in so einem Film, wo Kampfszenen abgehalten würden, dass du siehst, ey, das ist die Fleischbrücke, da laufe ich jeden Morgen vorbei.
Und ich hoffe immer mal Basel in einem Film zu sehen. Großer Dank, geiler Tipp.
Ich kannte den Film ja vom Namen her vorher schon, aber erst gestern habe ich mit dem McClay ein bisschen gequatscht. Der hat mich nochmal auf dem Film angesprochen. Da dachte ich, jetzt müsste ich ihn eigentlich mal sehen. Habe ich ihn gleich gestern erst mal nachgeholt. Kann man sich auf YouTube angucken, der Film. Der
großartig.
Liegt da. Das ist ein 80-Minüter. Der geht schnell. Es ist Trash, es ist sehr billig, aber die Kampfszenen an sich, du hast zumindest fähige Kampfsportler. Und da machen die Kampfszenen so ein bisschen Laune und dann hast du noch so ein bisschen nackte Haut, bisschen Brüste dort und es ist alles ein bisschen trashig, aber für 80 Minuten kann man sich das schon mal geben. Und scheinbar hat das Ganze irgendwie Kultfaktor. Ich meine, er hat das in Schläferz geschafft.
Falls ich den mal finde, dann werde ich mir sowas sehr, sehr gerne ansehen.
Wie ich gerade gesagt habe, es gibt den auf YouTube, kann man den angucken.
Ah, sehr gut, sehr gut. Wollen wir gleich mal kurz zu den Commercials gehen. Und zwar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin vorwiegend Zuhörer männlicher Seite, nehme ich mal schwer an. Sollte uns eine Frau zuhören, dann meldet euch. Ihr werdet wohl eine der wenigen sein. Wenn ihr auch mal Bock habt, mit dem Sergei und meiner Wenigkeit und auch dem Vince, den wir schon erwähnt haben, den McLean, den wir schon erwähnt haben, den Freeman, den wir vielleicht auch schon erwähnt haben, den STS, den Deboli, den John Woo und wie diese wunderbaren Avatare auch alle heißen, wenn wir auch immer den quatschen.
Der John Woo.
Der John Woo. Was habe ich gesagt? Das John Woo? Die John Woo? Der John Woo?
Nein, ich meine, das ist der John Woo.
Der John Woo. Falls ihr auch mal Bock habt, mit diesen Figuren zu reden, das sind alles wunderbare Persönlichkeiten des Liquid Love Forums. Und daraus entstanden ist ein bisschen später dann auch die Website actionfreunde.de und das ist auch der Grund, warum da Serge und ich podcasten, denn wir sind quasi ein Spin-off. Wir sind ein Teil dieser Community schon seit sehr, sehr langer Zeit für uns immer noch die stärkste Filmcommunity im deutschsprachigen Raum. Da findet ihr Reviews von Actionfilmen, die wollt ihr nicht mal sehen teilweise, ja. Aber ihr werdet da gewarnt davor. Ihr bekommt auch die geilsten Empfehlungen und es ist immer noch die wohl sympathischste Filmcommunity aller Zeiten.
Es ist einfach hervorragendste Unterhaltungslektüre, sich ein Review durchzulesen zu einem schäbigen, scheißrigen B-Movie-Action-Film. Ich kann es nicht anders sehen. Legendär ist dieses GIF von Freeman zu diesem einen Gary Daniels-Klopper, wo sie sich gegenseitig mit Du bekämpfen. Sich immer gegenseitig anzeigen. Ich finde dieses GIF so, es hat mich so fasziniert. Ich habe, glaube ich, eine ganze 60 Minuten meiner gesamten Lebenszeit darauf verwendet, nur dieses GIF anzugucken.
Und
danke Freeman für dieses GIF.
Und ich glaube, es war der Vince damals, der ein Review geschrieben hat zu Steven Seagals Shadow Man, ein ziemlich trashiger B-Kracher aus den Nullerjahren. Und das ist eines der Reviews, die mir so geblieben sind, dass ich es ausgedruckt habe und in meiner DVD reingelegt habe. Das ist einfach, weil es so gut war.
Darf ich fragen, Shadow Man ist jetzt aber keine Videospielverfilmung, oder?
Nee, das
ist einfach. Es gibt ja einen Shadow Man Comic, zu dem es Videospiele gab.
Nee, ist einfach ein Scheißfilm.
Okay, einfach ein Kackfilm. Spezielles.
Aber schaut da bitte schaut mal vorbei bei unseren Actionfreunden und seid auch so nett und kommt doch mal auf unsere Instagram-Seite, denn wir sind auch da sehr aktiv unter unserem Portal Profil actionfreunde.de. Bitte liked uns, bitte folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Deezer. Und wir haben jetzt entdeckt, wir sind auf so vielen Podcatchern, wir können es nicht mal mehr aufzählen. Bitte lasst uns ein Like da, ein Follow, ein Sternchen, eine nette Bewertung. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne Kritik äußern. Vielleicht über meinen Schweizer Akzent oder über den Akzent des guten Sergei. Keine Ahnung, was man da bemängeln könnte.
Oder bitte vielleicht über uns. Die ganzen Silben, über die ich immer stolpere.
Bitte schreibt uns Anmerkungen, was ihr gern von uns hören wollen würdet. Und wir werden dann vielleicht sogar mal darauf eingehen können. Damit habe ich fast
wunderbar. Alles gesagt. Ich freue mich, mit euch verbal auszutauschen.
Absolut, absolut.
Und damit werden wir uns jetzt auch in einen schönen, angenehmen Sonntag verabschieden. Ich weiß ja nicht, was du heute noch vorhast,
absolut.
Lieber Dominik, aber ich bin heute noch bei einem
Fußballquiz zugegen. Weiter einen Podcast aufnehmen. Das
Pubquiz mit Spezialthema Simpsons. Mein Gruppenname ist die B-Sharps. Mal sehen, was ich dort reißen werde.
Wünsche dir viel Glück.
Okay, dankeschön. Und euch wünsche ich noch einen schönen Resttag, Restarbeitstag und haltet die Ohren steif, schaut Actionfilme, besucht actionfreunde.de und ich war der Sergej. Du bist nach wie vor der
Dominik.
So, und ich sage jetzt tschüss aus die Maus und haut rein. Ciao.
Tschüss. We'll be right back.